Hallo, mein Name ist Falk Heinrich. Ich bin Inhaber und Gastgeber des Restaurants Villa Escher in Chemnitz und ein sehr, sehr guter Freund von Yannick Schumann. Es freut mich, dass ich heute den Yannick so ein klein wenig aus meiner Perspektive vorstellen darf. Vielleicht auch was dazu sagen darf, was uns besonders verbindet, was uns in den, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber Janik, ich glaube, es sind wahrscheinlich schon über 20 Jahre Freundschaft, die gewachsen ist, die mit Sicherheit auch so ihre Reibungen hat und aber immer wieder, ich glaube, ihre Tiefe unter Beweis stellt. Wir haben zusammen wunderschöne Reisen erlebt. Wir waren zusammen in Frankreich, in Österreich, wir waren in China, wir waren in England. Wenn ich mich an unsere London-Aufenthalte erinnere, die waren legendär. Wir teilen sozusagen die gleiche Leidenschaft für einen Fußballverein. Wir drücken die Daumen gemeinsam, während wir ein gutes Glas Wein trinken. Ja, was verbinde ich oder welche Eigenschaften verbinde ich mit Yannick? Also für mich ist der Yannick ein ganz, ganz ehrlicher Mensch, ein unverfälschter Mensch, ein Mensch, der jeden Tag lebt, der jeden Tag mit Optimismus in den Tag geht. Yannick ist für mich ein unheimlich kritischer Beobachter. Aber Yannick ist jemand, der mit Kritik immer vorsichtig umgeht, der einen selbst Raum lässt für die eigene Meinung und dennoch hat man immer das Gefühl, er steht mit im Raum und gibt dennoch auch seinen Standpunkt und das bringt uns weiter. Wir teilen mit Sicherheit auch nicht bloß die Liebe zum Wein, sondern auch versuchen, gesellschaftspolitische Dinge natürlich unter die Lupe zu nehmen. Und die Diversität, die wir im Wein suchen, die suchen wir mit Sicherheit auch in anderen Dingen im Leben. Für mich hat Yannick auch eine ganz klar definierte Ansprache. Er hat eine unheimlich präzise Idee zum Wein. Er ist in der Lage, Weine mit einer wahnsinnigen Analyse, mit einer Präzision zu bewerten, dass das schon oft ja, für mich erstaunlich ist. Ne? Also, ja, wer bist du? Du bist ein toller Mensch. Du hast viele, viele Ideen, die wir hoffentlich noch zusammen teilen dürfen. Wir haben hoffentlich in Zukunft noch viele Möglichkeiten, uns mit den unterschiedlichsten Weinen zu beschäftigen, neue Weine kennenzulernen. Und Wein ist ja nicht bloß Getränk, Wein ist Identität, Wein ist Terroir, Wein ist persönliche Handschrift und Wein ist natürlich Lebensfreude. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir Wein nie zu wichtig nehmen, dass wir Wein als was unheimlich Emotionales nehmen, was uns ja, was uns Energie gibt, was geteilt betrachtet werden darf. Wein muss man nicht immer zu 100% verstehen. Wein kann auch sich entwickeln. Genauso wie wir uns als Menschen entwickeln, dürfen wir mit Wein auch Reisen eingehen. Und ja, Janik, ich hoffe, dass wir unser Leben lang eng befreundet sind, dass wir ja noch viel zusammen erleben und ich drück dir die Daumen, dass wir und uns, dass wir ja eine gute Zeit haben. In dem Sinne eine schöne Zeit und ja, ciao.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Yannick Schumann aus dem sächsischen Freiberg ist einer von 10 Master of Wine in Deutschland und heute unser Gast. Und Yannick Schumann, und das finde ich eigentlich so faszinierend, hat im Weinbereich eigentlich nur 2 Ausbildungen. Er hat das WSET-Diploma zum Weinakademiker und er ist Master of Wine. Das für mich Interessante ist, dass Janek Schumann, als ich ihn 2017 für das Buchprojekt Somm angefragt habe, sich selber nicht als Sommelier gesehen hat. Doch wer einmal in seinem früheren Restaurant in der Nähe von Chemnitz, wer einmal heute in seiner Weinbar im Herder 10 in Freiberg, wer einmal in seinem Weinhandel La Vinothek Janek Schumann erlebt hat, der weiß, dass er der Inbegriff eines Sommeliers ist. Allein diese Weinbar mit 2200 Positionen, eine der umfangreichsten Weinkarten in Deutschland, die als Fundament Janek Schumann aus dem FF bespielt. Und ich bin sicher, das merkt man in der heutigen Folge. Toll, dass er hier ist. Vielen Dank dafür und ein großes Dankeschön unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnet, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und für die wirtschaftliche Unterstützung. Und dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Janek Schumann!
Wärst du manchmal lieber in Berlin als in Freiberg mit deiner Weinbar?
Nö.
Überlege ich mir oft, ob das eher Freud oder Leid ist. Jetzt keine Ahnung, eine Hauptstadt zu sein oder keine Ahnung, München, Hamburg, muss ja nicht Berlin sein. Alles oder ob so die Provinz, kann man ja eigentlich fast sagen, ob das eher dann doch die Ruhe was Tolles ist.
Nee, ehrlich gesagt fragen mich das ja viele und ich könnte mir das nie vorstellen. Ne? Also ich finde es eigentlich total cool, in so einer kleinen Stadt zu leben, zu arbeiten, ne? Und hier die Weinbar zu haben. Ne? Also nee, wäre wirklich keine Option. Also habe ich nie darüber nachgedacht und ist für mich auch definitiv keine Option. Ne?
Man wird vielmehr ein Teil der Stadt, oder? Mhm,
das definitiv.
Das Gefühl, ne? Habe ich ja.
Ich meine, 80% unserer Gästinnen, die kommen aus Freiberg. Ne?
Und das so viel?
Ja, echt so viel. Ne? Es ist wirklich eine coole Community. Ne? Mhm.
Wobei also ich ja
viele, die wirklich jede Woche kommen oder alle 14 Tage. Ne?
Toll. Mhm. Wobei ich ja die Überzeugung habe, dass man, wenn man Wein interessiert ist, mindestens einmal bei dir gewesen sein muss. Weil also das Erlebnis, ich war ja nur so oft, obwohl ich nicht weit entfernt wohne, so oft auch nicht bei dir, weil wir ja die gleichen Öffnungs- und Schließtage hatten, als ich zuletzt da war so richtig sinneseröffnet. Es war großartig, die Auswahl der Weine, die du hattest, die Art, wie du es rüberbringst und
spricht sich logischerweise rum. Wir haben natürlich auch mittlerweile viele Gäste aus Dresden, aus Leipzig, Chemnitz, ne? Also aus dem näheren Umfeld, aber die halt trotzdem irgendwo fahren müssen. Ne? Aber primär ist es wirklich Heimatpublikum und eigentlich ist es total cool so, ne? Muss man echt sagen. Ne? Also das war eigentlich ja, wie eine große Familie. Und viele sagen halt wirklich irgendwo, das wäre wie ein verlängertes Wohnzimmer bei uns. Ne? Also ich glaube, ein besseres Kompliment kann man ja nicht bekommen. Eine
große Auszeichnung. Also wenn eben auch diese Hürde Wein genommen wird, die ja nach wie vor für viele irgendwo existent ist, die sich nicht trauen, mit Wein umzugehen. Und du hast ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, die Eigenschaft, den Tiefsinn im Wein zu suchen. Also gar nicht so den, es wäre so viel einfacher, glaube ich, für dich, kommerzielle Weine rauf und runter zu verkaufen und sei es, keine Ahnung, Prosecco, Pinot Grigio, die üblichen Verdächtigen und, aber du kämpfst ja mehr oder weniger mit Tiefsinn, mit Komplexität, mit Authentizität und versuchst ja Menschen zu überzeugen, wo man, und das fand ich so sinnbildlich letztlich auch für den Abend, als ich das letzte Mal da war, es waren ja keine Weinsnobs irgendwo an den Tischen, sondern es waren Weinmenschen und du hast aber trotzdem deine Weine gebracht und hast damit überzeugt. Und das ist ja letztlich auch so ein Kampf gegen Windmühlen oder dann eher Offenheit, Begeisterung?
Also eigentlich auch das eher weniger. Also ich denke, die meisten, die hierher kommen, sind wirklich offen. Also wir servieren wirklich viele Weine auch glasweise, ne, um einfach wirklich diese Vielfalt eben zu präsentieren. Ne? Und ich glaube, das, was auch viele schätzen, klar, wir haben komplexe Weine, auch mal Weine, die Ecken und Kanten haben, die vielleicht ein bisschen schwerer verständlich sind, aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach, das auf eine einfache Art und Weise auch zu transportieren, zu kommunizieren, ne? Also da nie zu verkopft dran zu gehen, also ich denke, es ist halt irgendwie die Mischung, ne, zwischen Anspruch und trotzdem irgendwie loslassen, Entspannung, die meisten kommen trotzdem hierher, wollen kein Weinseminar machen, ne, sondern wollen halt einfach einen netten Abend haben, ne? Wollen sich's gut gehen lassen und denke, das muss man halt immer irgendwo im Hinterkopf behalten. Ne? Also, dass der Wein schon wichtig ist für die an dem Abend, aber primär natürlich auch zum Genuss einfach. Ne?
Und herrscht hier eine andere Preissensibilität als zum Beispiel in Hamburg, München, Frankfurt, Berlin?
Das kann ich jetzt so nie beurteilen, ehrlich gesagt. Ne? Also, ich meine, wir versuchen schon fair zu kalkulieren, ne? Also unser Anspruch ist einfach, ne, dass Weine getrunken werden. Ne? Niemand hat was davon irgendwie, wenn sich die Weine im Lager ins Endlose stapeln. Ne? Also am Ende will ich Wein verkaufen und wir kalkulieren das sehr fair, auch gerade offene Weine. Und ich denke, viele unserer Gäste, die sind ja auch unterwegs, sehen was woanders Weine kosten. Und denke ich, sehen dann natürlich auch das, ja, dass man das sicherlich bei uns irgendwo, ja, auf eine wunderbare Art und Weise eben machen kann, die Vielfalt haben kann, ohne sich finanziell zu verausgaben. Klar haben wir auch richtig teure Weine. Wer das trinken will, kann auch gern machen, aber.
Das war eigentlich mehr das, was ich meinte. Also ist es nicht so, dass hier Liter Weine rauf und runter getrunken werden, sondern du kannst auch Burgund von X nach Y aufziehen, Rhone, klar. Spanien und so weiter. Also auch das Publikum findet sich hier.
Das findet sich, klar, jeder entsprechend in seinem Level, ne?
Ja.
Logischerweise, ne? Aber das Publikum gibt's, klar. Ne?
Wäre sonst so eine Frage, ob du sonst sowas vermissen würdest, dass jemand reinkommt und sagt, ich möchte jetzt, kommt, Bourgogne, Müsigny neben Bombard trinken, in fünf verschiedenen Jahrgängen, ich habe drei Freunde dabei.
Ja, das gibt's schon. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass nie jede Woche jemand reinkommt und sagt, ich will einen Bombard trinken, ne? Weil so viel
gibt's auch nicht.
Am Ende auch nicht, ne?
Ja.
Aber das gibt's schon, klar. Und dann machen wir natürlich, das weißt du ja, wir haben ja übers Jahr hinweg ein großes Veranstaltungsprogramm, eine Menge Masterclasses in Weinproben, und dann haben wir eben auch einige Geschichten dabei, wo es halt wirklich in den absoluten Top-Bereich geht. Mhm. Ne? Gerade was Burgund betrifft, haben wir jedes Jahr eine Highlight-Weinprobe. Und wo man dann die Gelegenheit hat, eben mal die ganzen großen Burgunder wirklich am Set zu probieren, ne? Ohne sich jetzt davon selber eine Flasche kaufen zu müssen, ne?
Großartig.
So ein Abend kostet Geld, aber wie gesagt, diejenigen, die es zu schätzen wissen, geben das gern aus. Und ja, das geht auch hier in der Region.
Und der Erlebniswert ist dann also einzigartig. Wie fing das eigentlich bei dir an? Also sowohl Wein im Allgemeinen als auch mit der Weinbar. Wie ist die Geschichte?
Gut, Wein, wie fing das an? Also ich habe jetzt keine Prägung irgendwie historisch oder familiär, ne, sondern war Anfang der 90er Jahre das erste Mal in Frankreich. Klingt jetzt irgendwie fast ein bisschen abgetroschen, wie so ein alter Hit.
Aber auch schön, also wenn es so anfängt, das ist ja, besser könnte es nicht sein.
Ja, also war in Bordeaux dann hat es mich einfach interessiert. Ne? Dann waren halt die ersten Chateau-Besuche, dann fährst du das zweite Mal, das dritte Mal.
Aber wie kommt man das allererste Mal nach Frankreich und ins Bordeaux? Also war das eine warst du in der Gastronomie?
Nee, überhaupt nicht, aber ich habe in der Schule Französisch gehabt.
Ja.
Weil ich einfach schon immer ein Faible für das Land hatte. Und insofern nach der Wende dann war logischerweise einer meiner ersten Trips nach Frankreich. Ne? Und dann eben an die Atlantikküste. Ne? Ich wollte einfach ins Meer. Ne?
Also, ehrlich?
Und dann siehst du halt, was da im Hinterland passiert. Und das war eigentlich so der Beginn. Ne?
Oh, wow.
Und dann hat sich das so aufgebaut. Und dann fängst du halt an, ein paar mehr Weine mitzunehmen. Dann fragen Freunde, kannst du uns was mitbringen? Ich meine, Anfang der 90er Jahre war es ja jetzt hier noch nie so einfach. Ne? Auch individuelle, auch besondere Weine zu bekommen. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich so 96 nebenberuflich noch einen Weinhandel angemeldet. Also habe damals und ja noch viele Jahre auch danach ganz anderen Job gehabt, in der Finanzbranche gearbeitet, hier in der örtlichen Sparkasse. Und dann, ja, und dann war irgendwie die Leidenschaft so stark da, dass man die ersten Seminare belegt, das Ganze dann studiert und dann nochmal weitermacht. Also das ist eigentlich so. Das ist ja der Werdegang. Ne?
Also, und dann stand die Weinbar und wurde immer mehr dann.
Ja, genau. Ne? Also klar, als erstes den Weinhandel, den wir dann ausgebaut haben, professionalisiert haben. Dann haben wir 2003 in der Nähe von Chemnitz ein Restaurant eröffnet, was wir viele Jahre betrieben haben. Es wurde irgendwann zu groß, weil einfach zu sehr der Gastronomie-Part sich in den Vordergrund rückte. Ne? Einfach aufgrund der Strukturen, die wir da hatten. Ne? Mhm. Und dann war ganz klar irgendwann die Entscheidung, wieder ein Stück zurückzugehen, zu schrumpfen, einfach wirklich eben dieses Weinbar-Konzept zu machen, wo also wirklich Wein im Mittelpunkt steht. Ne?
Interessanterweise kann ich das sehr nachvollziehen, hatte einen ähnlichen Schritt, insofern, dass man natürlich versucht, sich zu multiplizieren. Und viele verschiedene, wo man denkt, ach, diese Idee funktioniert doch, das kann man auch in zwei Läden oder wie auch immer gestalten. Und die letzten Schritte für mich waren auch die Schritte zurück, wo man sagt, man möchte schrumpfen, um eigentlich mehr vom Eigentlichen zu haben. Also wenn du mehr hast, hast du nicht mehr. Und das, was diesen Beruf eigentlich so schön macht, das Wein leben, Wein zelebrieren, die Interaktion mit den Kunden, auch die persönliche Beratung, kommt dann eigentlich mehr zurück. Und ja, das Herz kommt zurück, finde ich
ja,
so.
Ja, absolut. Ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo es immer nur um Wachstum geht. Aber ich finde, das ist eigentlich nie das Entscheidende, weil Wachstum bedeutet auch oft mehr Oberflächlichkeit, ne? Gerade eben in der Branche, in der wir arbeiten. Also da bleiben zu viele Sachen dann auf der Strecke. Ne? Ob das eine Oberflächlichkeit ist bei der Auswahl der Weine, eben bei der Beschäftigung damit, Oberflächlichkeit, was sag ich mal den Kontakt zu den Gästen betrifft und. Ne? Also ich denke, das merkt man irgendwann dann. Ne? Also es war eine gute Zeit und man hat viele Erfahrungen gesammelt. Es war wirklich auch an sich zu viel Arbeit für das, aber irgendwann kommt man an den Punkt, ja, also so, das ist nie das Zukunftsding schlechthin, sondern man muss da wieder ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln, eigentlich das, was man machen will. Ne? Und das haben wir ja eigentlich hier in Freiberg jetzt so perfekt umgesetzt für uns, muss man ganz klar sagen. Ne? Also die Entscheidung bereue ich nie, im Gegenteil. Mhm. Also jeden Tag, wenn ich hier in meine Weinbar gehe, ne, fühle ich mich halt zu Hause und denke, das war die richtige Entscheidung. Fühle mich wohl.
Also wenn man das Gefühl hat, das ist ja wie ein Lebensgeschenk.
Absolut.
Wenn man so möchte. Wo man sagt, also ich gehe da jeden Tag gerne hin und genieße es, freue mich da. Also auch neben dem ganzen Stress. Wir hatten gerade die Diskussion über Spedition. Das sind ja so Alltagsprobleme, die man, ich wollte jetzt das Thema nicht nochmal, die Wunden nicht nochmal aufreißen. Aber Alltagsprobleme, die keiner sieht, aber wo man teilweise Stunden mit verbringt, irgendjemand hinterher zu telefonieren und was dann so wie so ein Magenriss ist, aber das schluckt man alles weg, um dann letztlich den Wein zu leben und aktiv zu leben.
Definitiv.
Und ihn auch anders zu leben, als wenn man, du hast ja auch ein extrem erfolgreiches oder sehr, sehr sinntiefes und tiefsinniges Buch geschrieben. Da lebt man Wein auch und das Reisen ist bestimmt auch schön, aber es ist ja dann trotz allem, finde ich, irgendwo anonym, oder? In der Relation zur Barkultur und zum Barleben.
Klar, also weiß nicht, ist das so anonym?
Hätte ich gedacht, wenn du dann da sitzt und schreibst, und hast du beim Schreiben getrunken?
Probiert ab und zu, ja.
Ja, also
irgendwie gehört es dazu schon. Ne?
Also
ich fand es sehr hilfreich, nie bei jedem Kapitel, aber bei manchen Kapiteln irgendwo, auch in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des Winzers, den man da beschrieben hat, irgendwie so das nochmal zu spüren, ne? Weil das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber ich finde schon irgendwie, dass also von der puren Flüssigkeitsaufnahme und des Schmeckens irgendwie auch andere Erlebnisse von dem Wein ausgehen irgendwo. Ne? Und so wie das ja auch Musik irgendwo kann, ne? Dass ich irgendwo eine andere Dimension mitnehme. Und so geht das auch mit Wein, und das war manchmal dann ganz hilfreich, nochmal den Wein zu probieren, dann zu reflektieren, auch den Besuch einfach, ne? So die Eindrücke, die man hatte, und dann ging es irgendwie besser und direkter beim Schreiben. Ne?
Ich glaube,
so anonym fand ich das gar nicht. Also ich fand eigentlich im Gegenteil, es war eine sehr intensive Auseinandersetzung tatsächlich, auch mit den Personen, weil am Ende ging es in dem Buch zwar klar um Wein, aber eigentlich mehr um die Menschen dahinter eben. Ne? Also das stand im Vordergrund, ne? Um deren Wünsche, Sehnsüchte, Probleme, um deren Antrieb, Wein zu machen, warum diesen Wein zu machen, diesen Weg zu gehen. Also es war schon eine intensive Auseinandersetzung mit den Menschen. Und insofern war das schon tatsächlich ein sehr persönliches Buch. Ne?
Bist du im Nachhinein zufrieden mit dem, was rausgekommen ist? Weil letztens, Lu sagte das, glaube ich, als sie ihr Buch fertig hatte, man wird nie zufrieden damit sein.
Ganz zufrieden ist man nie. Ich meine, gut, ich glaube, die Macke haben wir ja alle irgendwo mehr oder weniger, dass wir so Perfektionisten sind. Und klar, man sieht schon sofort, wenn man es hinterher in Händen hält.
Das hätte es ja machen können.
Das ist eine Formulierung irgendwie blöd. Oder auf der anderen Seite, ich denke auch, das gehört dazu, und das muss man einfach lernen, dann trotzdem zufrieden zu sein. Und ich finde, es ist ein tolles Buch. Klar, hätte man Dinge irgendwie anders machen können oder würde sie heute anders machen. Ne? Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass man trotzdem auch einen Zeitdruck hat. Wir haben das Buch, ich habe es ja gemeinsam mit dem Kollegen geschrieben, und wir haben das mehr oder weniger ja in diesem in dieser Corona-Zeit geschrieben, wo Reisen sehr erschwert waren. Auf der anderen Seite war es ein Vorteil, weil natürlich alle anderen geschäftlichen Aktivitäten ja auf ein Minimum irgendwo zurückgeschraubt waren. Also man hatte wirklich Zeit für das Buch, aber man wusste, irgendwann ist die Zeit vorbei. Und dann kehrt der Alltag zurück mit allen anderen Dingen. Und dann ist es schwierig, so ein Buch auch zu machen, weil es natürlich eine enorme Reisetätigkeit war. Ne? Also das Ziel war schon auch, jeden Winzer zu besuchen. Ne? Also jetzt nicht einfach ein Interview eben online zu führen, sondern wirklich viel auch mitzunehmen, was zwischen den Zeilen irgendwo steht. Ne? Und deswegen sind wir überall gewesen, Fotos gemacht, tolle Fotografin, die Anja Prestel aus München, die ja damit gearbeitet hat. Und wir haben also viele Trips gemeinsam gehabt. Also möchte ich nie missen, aber das ist sehr zeitintensiv. Ne? Also heute würde das so nie funktionieren.
Muss man ganz, was für ein Zeitfenster hast du dir selber gesetzt, und was bräuchte man im normalen Leben,
wenn nicht Corona ist? Ein Jahr, genau. Also von der Idee, Konzepterstellung, Auswahl der Winzer, dann sage ich mal, natürlich die ganzen organisatorischen Strukturen dafür zu schaffen, ne, und dann eben ja, die Leute zu besuchen und dann das Ganze zu schreiben, ne, ja, ein Jahr ungefähr. Ne.
Ist aber mehr ein Hobby, beziehungsweise erfordert viel Engagement, rein wirtschaftlich kann man das, glaube ich, nicht rückspiegeln, oder?
Überhaupt nie, also, ja. Also ich denke, wenn jetzt jemand rangeht, ein Buch zu schreiben, weil er Geld damit verdienen will, ist der falsche Ansatz, dann sollte man es lassen. Ne? Also das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, schreibe sehr gerne, schreibe ja auch verschiedene Artikel für Fachzeitschriften, ne, für Blogs und so weiter. Und dann war einfach wirklich schon irgendwie der Wunsch da, Mensch, einfach mal ein Buch zu schreiben. Ne? Also einfach mal auch diese Erfahrung zu haben. Ne? Mhm. Das fand ich so cool. Und das war der Antrieb dahinter. Und am Ende profitiert man enorm davon. Also das Buch hat mich unwahrscheinlich nochmal weitergebracht. Man denkt ja immer irgendwie an einem gewissen Punkt, jetzt hat man schon alles gesehen, alles probiert. Ne? Und wenn man eben so intensiv in der Weinwelt unterwegs ist, und am Ende habe ich so viele neue Dinge dadurch kennengelernt. Also schon aus der Perspektive möchte ich das nie missen. Also für mich selber war es eine enorme Bereicherung. Also da steht das Monetäre wirklich im Hintergrund. Ne? Also am Ende, glaube ich, haben wir mehr Geld verbraten als damit eingenommen. Ne? Also auch wenn sie es gut verkauft haben.
Aber Lebensqualität trotzdem gewonnen, oder beziehungsweise Berufsqualität in einer gewissen Form, Art und Weise. Und das definitiv. Ist, also, und dann auch den Winzern, die sich ja trotz allem jedes Jahr einen Meilenstein mit ihren Weinen setzen, aber trotzdem noch eine ganz andere Aufmerksamkeit geschenkt, oder eben auch einen Meilenstein dann letztlich, was Bleibendes, was eine Erinnerung dann irgendwo.
Definitiv. Und ja, daraus sind auch neue Verbindungen entstanden, also neue Beziehungen. Wir haben zum Teil damit auch unser Portfolio hier überarbeitet. Also wie gesagt, eine enorme Bereicherung. Also ich möchte es nie missen, muss man klar sagen. Es war wirklich viel Arbeit, also wirklich eine intensive Arbeit, aber echt eine tolle Sache. Ne?
Aber intensive Arbeit ist ja so ein Titel, wie du hast, MW, ja auch durchaus. War das denn dein berufliches Highlight? Kann man das so sagen? Oder ist das, wird es überbewertet? Oder ist es etwas, was du auch nochmal machen würdest? Oder wie kamst du überhaupt dahin?
Gut, wie gesagt, das erste Studium war ja am WSET, also die Ausbildung zum Weinakademiker. Und ja, das habe ich damals mit Auszeichnung abgeschlossen. Und dann ist automatisch so das Institute of Masters of Wine an dich herangetreten. Hey, das wäre doch was für dich. Ne? Und dann, gut, habe ich dann schon 2-3 Jahre gebraucht, irgendwie passt es rein. Hatte eben dann auch beruflichen Umbruch, dass ich eben quasi die Finanzbranche verlassen habe und dann eben versucht habe, so mein eigenes Business aufzubauen und dann so eine Geschichte anzugehen. Das funktioniert nie, ne? Weil es natürlich eben auch sehr zeitintensiv ist, also nochmal zeitintensiver als ein Buch zu schreiben, muss man ganz klar so sagen. Ne? Aber dann irgendwann dachte ich, das ist die Krone, man hat das immer so gelesen, mein Gott, so Typen wie Michael Portband und so, was ja Vorbilder für einen sind irgendwo. Ne? Und dann dachte man, ach, jetzt probierst du es einfach mal. Ne? Und keine Ahnung eigentlich, auf was man sich da einlässt. Ne?
Das ist, ich glaube, es kann man so ein bisschen messen, den Wahnsinn ins Auge gucken. Komplexität, den Tiefsinn, der Arbeitsort, auch Reiseaufwand dann letztlich.
Klar, und das ist wirklich ein anderes Level, also muss man klar sagen. Also, und dann kriegst du auch so nach 1-2 Jahren, dann, wenn du so die ersten Assessments schreibst und dann das erste Mal das Examen sitzt, kriegst du halt auch erstmal die volle Breitseite, wo du sehr ernüchtert bist. Ne? Und siehst, okay, also es erfordert noch wesentlich mehr. Deswegen, also es ist definitiv kein Titel, der überbewertet ist. Also ich glaube, es ist zu Recht einer der ja, wirklich größten Titel in der Weinwelt, ne? Weil es schon eine taffe Geschichte ist, einfach auch in dieser Komplexität, weil es eben nie nur einzelne Parts sind, ne, sondern man muss eigentlich die Weinwelt im Ganzen verstehen. Ne. Und das sowohl, was die Produktion betrifft, das Business betrifft und natürlich eben dann die Umsetzung dessen, was im Glas ist. Ne. Also es ist schon komplex. Ne.
Ja, es gibt bestimmte Worte oder Orte, die schon beim Gedanken daran uns innerlich berühren, ja regelrecht bewegen. Und bei Südtirol atmen wir schon beim Aussprechen kühle Bergluft, spüren die strahlend warme Sonne und hören glasklare Gebirgsquellen plätschern. Und Südtirol oder der dortige Weinbau ist ohne das Weingut Franz Haas nahezu unvorstellbar. Und das nicht nur aufgrund der 150-jährigen Tradition. Ja, wirklich. Dieses Weingut wirkt so modern und zeitgeistig, aber existiert schon seit 150 Jahren. Denn die Geschichte des Weinguts reicht bis ins Jahr 1880 zurück, als die Familie Haas die Vorzüge dieser Region erkannte und beschloss, sich ganz und komplett dem Weinbau zu widmen. Mit Weitblick und Beharrlichkeit legten die frühen Generationen den Grundstein für ein Erbe, das heute von Franz Haas den achten, in der achten Generation fortgeführt wird. Und sie sind zeitgeistig, denn wenn man sich überlegt, dass bereits in den 1980er Jahren es die Familie Haas wagte, Experimente mit internationalen Rebsorten durchzuführen. Klingt für uns heute total unspektakulär, aber damals war das unfassbar fortschrittlich und eben nicht selbstverständlich. Und diesen Aktionismus, diesen Forschergeist liebt man seitdem mit einer ganz eigenen konstanten Überzeugung. Und mit dem Bewusstsein, dass große Weine nur dann entstehen, wenn Handwerk, Boden, Klima zu einer unauflöslichen Symbiose verschmelzen. Und genau diese Überzeugung ist es, die den Manna prägt. Einen der faszinierendsten Weißweine nicht nur Südtirols. Einen der verrücktesten, einen der außergewöhnlichsten, trotzdem einen der ernsthaftesten Weißweine, die ich seit langem probieren durfte. Den 2022er Manna aus dem Hause Franz Haas. Warum verrückt? Wann ist ein Wein verrückt? Also hier ist es zum einen die extrem schräge Rebsortenkombination, die unfassbar gewagt ist. Für diese Kreation brauchte man, glaube ich, mehr als Kreativität. Man braucht ein Verständnis um die Rebsorten, eine Interpretationsfreude aus der neu entstehenden Symbiose völlig konträrer Elemente, die miteinander hier verschmelzen. Okay, die Rebsorten. Als feste Bestandteile haben wir Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer und Sauvignon Blanc. Und manchmal gesellt sich noch etwas Weißburgunder oder Kerner hinzu, um das Aromenspektrum zu erweitern und sich auf die Individualität der einzelnen Jahrgänge einzustellen. Das klingt so außergewöhnlich. Aber jede dieser Rebsorten stammt aus sorgfältig ausgewählten Lagen, die sich in Bezug auf Höhe, Bodenzusammensetzung und Sonnenexposition unterscheiden. Im Jahr 2022 finden sich beim Manna aus dem Hause Franz Haas 40% Riesling, 20% Chardonnay. Allein die Kombi der beiden ist schon so verrückt. Aber es passt dort so perfekt, es ist ein so interessantes Geschmacksfundament und wird ergänzt von 15% Gewürztraminer, für die Kopfnote 10% Sauvignon Blanc und für die Aromenbasis 15% Kerne.
Wow.
Doch das eigentliche Fingerspitzengefühl, der Balanceakt, ist definitiv die Vinifizierung. Denn jede Rebsorte wird komplett einzeln vinifiziert. Einige Partien durchlaufen die Gärung in Edelstahltanks unter kontrollierten Temperaturen, um die fruchtige Frische zu bewahren. Andere Chargen wiederum, etwa bestimmte Chardonnay-Partien, gern in kleinen Barriques oder Tonneaus, was der späteren Cuvée nicht nur die dezenten Röstaromen, sondern auch Struktur und Tiefe verleiht. Und entscheidend dabei ist das ständige Feinjustieren. Jeder Gärprozess wird einzeln beobachtet und analysiert, sodass Franz Haas und sein Team jede Komponente gezielt auswählen und damit sicherstellen, dass sie der späteren Cuvée einfach einen Mehrwert verleihen und nicht als Füllmaterial benutzt werden. Anschließend werden die Weine auf der Feinhefe ausgebaut. Das ständige Aufrühren der Hefe sorgt für eine geschmeidige Textur und Komplexität, die gerade bei einer mehrsortigen Blende unfassbar wichtig ist. Der Verschnitt der einzelnen Komponenten erfolgt schließlich in mehreren Schritten, sodass die Vermehlung der unterschiedlichen Aromen behutsam und zielgerichtet stattfindet. Was finde ich total smart ist, wenn man nach und nach die verschiedenen Geschmacksschichten aufbaut und kontrolliert aufeinander abstimmt. Einfach wow. Und wirft man einen Blick auf die Landkarte, so sieht man, dass Südtirol trotz seiner relativ geringen Fläche einen überwältigenden Reichtum an geologischen, klimatischen Variationen bietet. Im Gebiet rund um den Etschlauf bis hin zu den steileren Bergtälern dominieren steinige Böden, teils vulkanischen Ursprungs, teils geprägt von Dolomit-Kalkschichten. Die Höhenlagen reichen von knapp 200 Meter bis 1000 Meter, was dazu führt, dass verschiedene Mikroklimata teilweise nur wenige Meter voneinander entfernt sind. Und der Manna nutzt diese topografische Vielfalt enorm aus. Er ist modern und weltoffen, bleibt jedoch fest im Boden seiner Herkunft verankert. Und wir könnten jetzt noch unendlich lang auf die einzelnen Bodentypizitäten, auf die Macharten bzw. die Vinifikation der einzelnen Weinpartien eingehen. Wir könnten die Geschichte des Hauses Haas bis ins Unendliche aufarbeiten, diesen Wein probieren und bis ins Unendliche deklinieren, um festzustellen, dass es eines der außergewöhnlichsten Weinerlebnisse schlechthin ist. Vielen, vielen Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Findet das in Deutschland ausreichend Anerkennung? Also gerade in den Staaten oder in Asien hast du ja nochmal ein ganz anderes Standing als MW.
Definitiv.
Aber also in Deutschland oder Europa Wird es so wahrgenommen und anerkannt oder wünschtest du dir manchmal eine andere Wahrnehmung, nicht nur deiner Persönlichkeit, sondern des Backgrounds, also was man erbringen muss, um eben diesen Titel zu führen, beziehungsweise wie viele ihn auch nicht führen. Also es gibt ja etliche, die es nicht schaffen.
Naja, klar. Eine gute Frage. Also ich bin jetzt nicht titelgeil irgendwie, ne? Also es ist schön, das zu haben, aber ich trage das jetzt auch nie irgendwie wie eine Monstranz vor mir her, ne? Dass ich jetzt Master of Wine bin, ne? Ich finde es für mich persönlich sehr gut, es geschafft zu haben. Wie gesagt, es hat mich ja enorm weitergebracht in allen Dingen. Also ich denke, diesen Grad der Professionalität, den ich in meinen Dingen heute eben habe, den habe ich nur dadurch erreicht, weil es einfach eine fantastische Ausbildung ist, ne? Und das ist eigentlich das Entscheidende, ne? Am Ende der Titel ist nur der Proof, dass du irgendwie das Ganze bestanden hast. Ne? Und insofern hast du recht, also dass der Stellenwert international viel größer ist als bei uns in Deutschland. Warum? Keine Ahnung. Also kann ich dir nie beantworten, warum das so ist. Aber ich brauche es jetzt nie. Ne? Also ganz klar, aber so diese Akzeptanz, die ist, oder diese Anerkennung ist in Deutschland eher weniger da. Gibt es durchaus. Also das sage ich mal, Organisationen sind wie der VDP zum Beispiel, ne, also mit dem ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit besteht, die ja mittlerweile auch das Institute of Masters of Wine unterstützen, auch in der Ausbildung. Ne. Vor 14 Tagen war ich in der Pfalz gewesen, also das diesjährige Seminar für die Second-Year-Studenten war in der Pfalz, unterstützt eben auch vom VDP, vom Deutschen Weininstitut. Also da ist schon ein Standing da von diesen Organisationen, aber insgesamt in der Branche eher weniger. Also warum aber? Kann ich es nie beantworten. Ist halt so, ne? So die Reflexion, die man irgendwo wahrnimmt, eben im Vergleich dann, wenn du in England unterwegs bist oder China meinetwegen, ne? Also in China, wo ich vor ein paar Jahren dort war, also würdest du fast wie ein Halbgott behandelt, ne? Auch schon wieder too much, ne? Aber also das sieht man halt wirklich wie unterschiedlich, eben die Wahrnehmung und ja, auch die Bewertung dessen ist, ne?
Aber letztlich kam ja mit dem Titel auch eigentlich mehr Arbeit. Also mehr Aufträge, mehr.
Klar.
Ist, wie viel Prozent Weinbar ist da noch übrig? Also neben dem ganzen Schreiben, neben dem ganzen Beraten, du berätst ja auch unter anderem einige Weingüter, teilweise Regionen, Organisationen. Bleibt da noch Zeit für die Weinbar?
Ja, gut, deswegen haben wir ja die Weinbar wirklich an 3 Tagen nur offen. Ne? Weil einfach mit der Intensität, mit der ich eben auch die Weinbar betreiben will, geht es halt wirklich nur die 3 Tage. Ne? Also Donnerstag, Freitag und Samstag, um dann eben die anderen Tage Zeit zu haben für die anderen Dinge. Also, weiß nicht, wenn man es prozentual bewerten will, halbe halbe oder 40% Weinbar, 60% die anderen Dinge, sowas irgendwie in dem.
Aber toll auch, dass man diese Balance dann auch hat und auch mit diesem Bewusstsein der großen, weiten Welt dann immer in die Weinbar zurückkehrt und einfach hier dann sein kann, wie so eine Homebase, in die man dann einkehrt und.
Das ist für mich extrem wichtig, ne?
Ja.
Also wirklich. Also ich bin gerne unterwegs, ich möchte es nie missen zu reisen. Also das ist, finde ich, einer der schönsten Dinge eben, wenn man in der Weinwelt zu Hause ist, wenn man so einen Beruf hat wie ich, dass man viel reisen kann. Ne? Also,
und auch in schöne Gebiete, müssen. Also du fährst nicht nach Buxtehude, oder?
Nee, genau, wirklich in schöne Gebiete. Aber auf der anderen Seite komme ich auch gerne wieder zurück, ne? Bin dann wahnsinnig gerne hier in Freiberg oder eben dann wieder hier in der Bahn. Also muss man echt sagen. Also wir holen so ein Stück weit ja auch die Welt dann hierher. Ne? Also, das wiederum schätzen eben viele. Ne? Also deswegen ist das irgendwie ein ganz integraler Zusammenhang, das Reisen und dann wieder hier sein und das Ganze halt dann anderen zu vermitteln, eben in Form von Wein oder Geschichten und. Ne?
Hat sich dein Geschmack verändert in den letzten, was sind es jetzt eigentlich, 20 Jahre, seitdem du also intensiv auf dieser Ebene mit Wein dich auseinandersetzt
und beschäftigt. Ja, es sind so ungefähr 25 Jahre. Er hat sich schon verändert, definitiv.
Ist er komplizierter geworden, feinsinniger, ist er schräger? Ist
komplizierter würde ich niemals sagen, im Gegenteil. Ne? Also ich bin auch da eigentlich froh, dass ich einfach mal einen Wein trinken kann, den genießen kann, ohne dass ich den irgendwie auseinandernehme und seziere. Ne? Also ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch mit dem Gast, ist Musikwissenschaftlerin und sie sagt, sie kann in kein Konzert mehr irgendwie gehen, weil sie ständig die Fehler hören. Das finde ich ein bisschen schade irgendwie. Ne? Und deswegen, dann habe ich so gedacht, es wäre schlimm, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin und sage, ich kann keinen Wein mehr trinken, ne, weil ich immer nur die Fehler suche. Ne? Also das kann ich zum Glück hervorragend ausblenden. Ne? Also ich kann wirklich einfach da sitzen und den Wein trinken und genießen.
Wann trinkst und du jetzt, Wein? Also wann einfach ein Glas ohne jetzt das aus, also
zum Essen ist bei mir ein wesentlicher Bestandteil, wenn ich koche oder essen gehe, ne, dann gehört für mich ein Glas Wein dazu. Ne? Also ein Essen, wo man Zeit hat, ohne Wein, das ist wirklich nur ein halbes Essen. Ne?
Und dann ein besonderer Wein, Alltagswein?
Es können Alltagsweine sein, es können besondere Weine sein. Besondere Weine tatsächlich eher mit Freunden oder in der Runde, ne? Weil ich finde einfach besondere Weine, ja, gehören zu einem breiteren Publikum. Also ich möchte gar nicht die schönsten Weine, die ich im Keller habe, alleine trinken, ne? Teile ich wirklich mit anderen, ne? Habe ich mehr davon irgendwie dann auch die, so die gemeinsame Faszination, die gemeinsame Freude, die Auseinandersetzung damit, ne? Also das gibt mir viel mehr, als das jetzt irgendwie weh, für mich alleine irgendwo zu genießen, ne?
Ich verstehe den Ansatz von der Musikwissenschaftlerin. Und mit den Fehlern ist da nicht die oder hinkt da nicht der Vergleich, weil bei uns ja teilweise eine gewisse, kann man sagen, Fehlerpolitik zur Weinbereitung gehört und dass wir gewisse Fehler nicht nur in Kauf nehmen, sondern teilweise diese gewollt haben wollen, also die wir in unserem ganz klassischen, straight technischen Winemaking als Fehler klassifizieren. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist Natur. Also man kann es für argumentieren, was man bei der Musik ja nicht kann. Wenn jemand falsch spielt, spielt er falsch.
Gut, ich denke, da muss man nochmal eine Trennung vielleicht machen, um das ein Stück irgendwie auch klarer zu betrachten. Also, was ich jetzt nie trinke, sind sehr einfache, banale Weine. Ne? Oder ich sag mal auch, wenn ich diesen Terminus nicht so mag, Industrieweine, du weißt, was ich meine. Ne? Also wirklich seelenlose, gesichtslose Weine. Ne?
Ich glaube, kann auch jeder einordnen. Also, was man damit meint, Weine, die einfach gemacht sind, die niemals.
Also sowas trinke ich nie.
Das wo meine die Rebe auch, niemals Menschen gesehen hat, auf gut Deutsch.
Ne? Also auch wenn ich einen Alltagswein trinke, ne, dann, und das muss nicht teuer sein, es muss trotzdem ein Wein haben, der eine gewisse Spannung mitbringt, eine gewisse Faszination, der einen gewissen Ausdruck hat, ob das Rebsorte ist, eine gewisse Stilistik oder eine Herkunft, was auch immer. Ne? Also gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also das muss man nochmal trennen halt irgendwo.
Gibt es da für dich Preisgrenzen, wo du sagst, also der Wein sollte mindestens, allein damit der Winzer ein gutes Auskommen haben?
Ja, also ich denke halt einfach, wenn man eben nachhaltig herangeht, schließt das, sag ich mal, auch in eine, ja, auch den Menschen mit ein, dann gehen, dass er davon leben kann, eben langfristig. Also ich denke, unter den meisten Bedingungen, ja, unter, glaube ich, aktuell auch mit den ganzen gestiegenen Kosten und. Ich glaube, unter 12, 15 Euro wird es schwierig irgendwie. Ne? Also für irgendjemand wird es dann eng in der ganzen Kette, ne? Der da Geld verdienen will. Ne? Muss man klar so sagen. Also deswegen nach wie vor führt es bei mir einfach zu Kopfschütteln, wenn da Weine wirklich für ultra wenig Geld in den Markt gepumpt werden, irgendwelchen Mengen. Es ist nie nachhaltig. Weder für die Natur, weder für den Menschen. Also und an sich eigentlich auch nie für das, was wir mit Wein noch erreichen wollen, ja, wofür Wein für uns steht. Also es ist ja nie einfach nur ein Getränk irgendwie und da geht's ist ja nie irgendwie ein Rauschmittel oder was, sondern Wein ist ja viel mehr einfach. Ne? Und ich denke, in dieser Vielschichtigkeit, in diesen vielen Dimensionen sehen wir ja Wein und das kann halt Wein eben für 3 oder 4 Euro nie abdecken. Ne? Ich weiß, logischerweise sind wichtige Marktsegmente und es ist jetzt auch kein Bashing darüber, ne? Aber ich möchte in dem Segment nie arbeiten und ja, ich sehe das ein Stück weit einfach kritisch, ne? Also auch gerade angesichts eben des schwierigen Marktumfeldes, was wir haben, ne? Also
ich finde es auch richtig, dass du da eine Position beziehst und letztlich bist du ja dafür da, auch eine Meinung zu haben, Position zu beziehen. Und man kann dieses ja verargumentieren, wenn man sagt 12 bis 15 Euro, letztlich soll es ein Genusselement sein oder soll es ein Kulturgut sein und Kultur kostet Geld, Genuss sollte Geld kosten, sollte natürlich auch eine gewisse Grenze dabei sein, wo man sagt, es sollte ja auch ein bisschen wehtun, dass man die Aufmerksamkeit und die Freude letztlich auch für dieses Glas hat, diese Flasche hat, die man dann genießt. Und von dem her finde ich 12 bis 15 Euro durchaus angemessen. Natürlich gibt es oftmals auch günstigere Weine, manchmal sind die aber auch zu Lasten von anderen Weinen produziert. Ja. Oder beziehungsweise haben die diesen Preis, damit man eine gewisse Marktpräsenz hat. Und mit dem Ansatz, wie du selber Wein siehst, finde ich, ist das mehr als nachvollziehbar. Was ist für dich Wein? Also kannst du Wein in ein Wort kleiden? Kannst du Wein beschreiben? Wie siehst du Wein? Was ist es für dich?
Wein ist mein Leben. Ne? Ist eigentlich, so kann man es in ein Wort kleiden. Ne? Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, ne? Weil wir hatten das noch nie fertig diskutiert. Ne? Also wir haben wie gesagt, dieses Level oder diesen Bereich eben, den ich nie mag. Und dann eben war die Frage, ja, Fehler, klar, das ist natürlich fließend. Und ich hatte es ja vorhin schon mal irgendwie erwähnt, ich mag schon auch Weine, die Ecken und Kanten haben. Ne? Also auch die Beschäftigung erfordern irgendwo, ne? Die darüber ein ganz eigenes Spannungsfeld aufbauen. Ne? Und insofern ist es vielleicht ein Unterschied zur Musik, keine Ahnung. Ne? Also ich bin jetzt nicht so involviert in Musik, ob man da wirklich klaren Fehler heraushören kann oder ob auch das vielleicht nur eine Interpretation ist, dessen, wie derjenige das selber eben umsetzt. Also weiß ich nicht, ob dann der Vergleich irgendwo hinkt. Ne? Aber klar, bei Wein ist es halt irgendwo fließend. Ne? Wie ist meine Akzeptanz, was flüchtige Säure betrifft, was Phenolik betrifft und. Ne? Also,
Reduktion,
oxidative Noten. Ne? Also ja, klar, ich denke, das ist halt fließend. Ne? Wichtig ist, denke ich, dass man sich das selber auch immer wieder ein Stück zurücknimmt und nie zu engstirnig halt oben schaut. Ne? Also, weil ich denke, dann verschenkt man sich eben viel. Ne? Also ich finde das eigentlich gerade die Weine, die damit flirten, irgendwo fehlerhaft in Anführungsstrichen zu sein, also einfach das Spektrum ein Stück weiter auszuloten, eigentlich die spannenden sind langfristig. Ne? Also viel mehr berühren einfach.
Für sich selber, glaube ich, dann auch Grenzen dann irgendwo schon zieht, aber nicht zu sehr in Schubladen denkt. Also wer sagt denn, dass die Gurken immer gerade müssen?
Genau. Also ich ziehe da auch schon Grenzen. Ne? Also ich bin jetzt kein Hardcore-Nature-Weintrinker. Ne? Also das gebe ich wirklich zu. Also ich komme nach wie vor, trinke ich eher klassische Weine, aber schon wesentlich freier und offener. Und du hast da vorhin auch gefragt, wie sich mein Geschmack verändert hat. Dahingehend hat er sich eben drastisch verändert. Ne? Also,
warst du mal Hardcore oder? Warst du mal Hardcore Natural
Jünger? Nee, aber das ist
aus dem konventionellen heraus,
genau, in dem, also dass ich da wirklich eben das ganze Spektrum einfach erweitert hat. Auch durch das Buch eben, ne? Muss man echt sagen. Das war auch da nochmal eine ganz neue Erfahrung einfach. Ne?
Und kannst du die Hardcore-Jungs verstehen oder sagst du,
ich kann die verstehen, klar, definitiv. Kann ich gut verstehen. Ne? Und wer das mag, und wir haben ja auch einige Hardcore-Sachen hier. Also wer das mag, kriegt das auch, und ich kann das durchaus verstehen. Also ich verurteile ja niemand für seinen Geschmack. Ne? Also, aber wie gesagt, für mich ist es teilweise too much dann. Ne? Also für mich gibt es halt irgendwo eine gewisse Akzeptanzgrenze, mit die halt überschritten ist, dann mag ich es halt nie, aber das ist meine ganz persönliche Einstellung, ne? Meine ganz persönliche Präferenz. Ne? Kann jemand anders völlig anders sehen. Und ist auch okay so. Ne?
Ich glaube, das ist eigentlich auch der einzig, finde ich zumindest, richtige Weg. Also wenn man eben doch diese Liberalität, diese Offenheit jeglicher Welt gegenüber lebt, dass man sagt, okay, das könnte mein Geschmack sein, das könnte ich für mich adaptieren, ich habe Verständnis für die anderen, aber da fühle ich mich wohl, und Wein sollte ja dann letztlich irgendwo wohlfühlend sein. Und ich finde den Ansatz mit Wein und Speisen sehr, sehr interessant. Gab es für dich mal so ein ultimatives Weinspeisenerlebnis, wo du sagtest, boah, das war für mich so offenbarend?
Gab es schon viele, ohne dass ich jetzt sofort irgendwie an was festmachen kann. Ne? Aber ich finde, das ist schon cool. Auch da muss man natürlich schauen. Und auch hier, wir überspitzen das Ganze nie. Ne? Weil, also was ich hasse, ne? Irgendwie klassische Vorgaben zu der Speise, der Wein, das und das. Und also das sind ja Standardwerke gedruckt worden. Ich finde, die kann man alle in den Müll treten. Einfach, ne? Also es ist einfach so. Also wir leben in einer freien Welt und jeder entscheidet, was ihm schmeckt in der Kombination.
Ja.
Und insofern sehe ich mich nur als jemand, der eine Empfehlung gibt, der sagt, guck dir das mal in der Verbindung an. Das hat mir persönlich Spaß gemacht. Vielleicht macht dir das genauso Spaß, aber es ist kein Dogma. Ne? Also am Ende entscheidet jeder selber, ne? Wie er für sich selber das Erlebnis am Tisch eben kreiert. Ne? Und auch das eben versuchen wir einfach zu vermitteln. Ne? Also ich gebe das nie vor. Ne? Viele fragen mich, dann machen wir einen passenden Wein. Klar, den mache ich dann aus meiner Perspektive, weil ich denke oder die Erfahrung habe oder das Erlebnis hatte, dass es gut passt. Aber auf der anderen Seite, ne, wenn dann jemand sagt, ich kam damit nie klar, akzeptiere ich das auch. Ne? Also,
aber du gehst schon nach den klassischen Elementen vor, dass du sagst, okay, keine Ahnung, der Wein hat Säure. Die Speise hat Säure, die Speise ist süß, der Wein hat.
Klar, das schaue ich mir schon an. Ich meine, ich habe schon Kenntnis darüber, was da sensorisch passiert und interagiert, ne? Ganz klar. Aber auch da ist eine Frage, was sucht denn jemand? Ne? Sucht er eher eine Harmonie, will er irgendwie runterkommen mit dem Essen und dem Wein, oder ist er ja kratzbürstig unterwegs, sucht die Auseinandersetzung, will, dass es irgendwie richtig ballert, ne? Also ich weiß nicht, also. Ich denke, das ist zu stark auch von, das wissen wir ja, ne, zu stark eigentlich auch von der Situation abhängig, ne, und
von der Dramaturgie. Feeling. Was hat man vorher getrunken? Was ist, also hat man vorher gegessen? Ja. Was oft eben ausgeblendet wird, wenn man sagt, okay, zu der Gänsestopfleber oder was auch immer, oder zu der Makrele passt jetzt zu der und der Wein dort am besten. Mhm. Vergisst man oftmals die Menschen dahinter. Welche Sensibilität hat der? Welche Geschmacksvorlieben hat er? Sondern man hat dieses Schwarz-Weiß-Denken eigentlich und lebt es dann auch oft, viel zu oft. Und diese Lebendigkeit ist dann manchmal eigentlich viel interessanter, was wahrscheinlich auch der Hinkfuß beim Zusammenstellen von Weinmenüs ist, weil die ja meistens oder oftmals statisch sind und der Mensch ja komplett ausgeblendet wird.
Korrekt, total ausgeblendet. Deswegen mag ich das auch nicht unbedingt.
Magst du keinen
Weinmenüs? Machen wir solche Sachen auch, ne? Wenn wir In Tasting haben wir natürlich immer ein Menü dazu und man hat eine gewisse Idee, aber am Ende sehe ich das total frei und ehrlich gesagt steht an dem Abend das nie im Vordergrund, ne? Dass jetzt irgendwie das Menü perfekt mit dem Wein harmonieren muss. Ne? Also wie gesagt, ich weiß, also dass jetzt einige, die das hören, jetzt aufschreien und sagen, nee, das stimmt jetzt nie und wir sehen das völlig anders und das war wirklich aus einer Sommelier-Perspektive, das anders sieht, ist ja auch okay. Man kann ja Dinge anders sehen.
Das ist die Handschrift des Einzelnen dann auch.
Und das verstehe ich durchaus, aber ich sehe wirklich die Rolle des Sommeliers als eine andere heutzutage. Ne? Also weg eben von dem Dogma und Dinge vorzugeben, dahingehend Leute einfach mitzunehmen, zu entdecken, die Weinwelt zu entdecken, sich selber zu entdecken, sich selber auch zu testen. Ne? Selber auch zu testen, was mir Spaß macht. Ne? Die wenigsten wissen das. Ne? Also da sehe ich eigentlich die Aufgabe eines guten Sommeliers einfach. Ne? Aber jetzt nie zu verordnen, zu der Speise das. Also deswegen nehme ich nie, und selbst nie im besten Restaurant, die Weinbekleidung. Ne? Ich suche meine Weine selber aus, ne? Weil ich vorher überhaupt noch nie weiß, ne? Wie ich eben ticke an dem Tag. Ne? Und wie gesagt, vieles eben auch sehr situationsabhängig ist. Ne? Ich sehe das bei meinen Gästen. Also mir fällt da sofort sehr guter Gast ein, das ist extremst abhängig, was sie für Weine trinkt, ob sie entspannt ist oder gestresst ist. Sie ist Ärztin, hat eine Praxis und ich merke das. Also und weiß, was ich an dem Tag ihr zumuten kann, einfach auch Neues zu entdecken oder sie einfach in Ruhe zu lassen, einen einfachen Wein hinzustellen, den sie kennt und mit dem sie an dem Tag total happy ist. Also deswegen, Situation spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Ich finde, da hat es manchmal auch gar nicht damit zu tun, dass man diesen Gast so explizit kennt, sondern dass man die Person in dem Augenblick anfühlen kann. Also das merkt man ja schon, wenn jemand reinkommt, wie er guten Tag sagt, wie er sich hinsetzt, wie schnell er die Speisekarte haben möchte, wie schnell er bestellen möchte, wie oft er aufschaut, nicht aufschaut. Also jetzt die Ärztin wirst du wahrscheinlich explizit kennen, beziehungsweise wird die wahrscheinlich regelmäßig kommen. Oh, ne? Aber selbst wenn man die Person nicht kennt, man hat so ein Feingefühl für die Menschen, beobachtet die in dem Augenblick, kann man durchaus seine Empfehlung, die man vorhatte, variieren.
Genau, also ich denke, jemand, der eben genau dieses Fingerspitzengefühl mitbringt, kann das auch bei Gästen, die wir jetzt nie kennen, die man vielleicht zum ersten Mal sieht, auch wenn es natürlich hier in dem Fall dann einfacher ist, wenn man Leute über einen längeren Zeitraum halt kennt, ne? Weil dann sind die Signale, sag ich mal, offensichtlich irgendwo, aber klar, gebe ich dir recht, denke, der eben das Feeling hat und so eben auch die seine Rolle als Sommelier, eben, ne, als Gastgeber interpretiert. Ich denke, da kann das genauso auch bei Gästen, die uns das erste Mal sehen.
Bella Vista. Allein der Name weckt eine Vielzahl von Assoziationen. Zum einen haben wir diese unzähmbare Schönheit der Lombardei auf der Habenseite. Wir haben die Francia-Corte als aufstrebende Schaumweinregion. Und ja, wenn man irgendeinen Fachmann aus der gesamten Welt fragt, welche Schaumweinregion wirklich Potenzial hat, welche Schaumweinregion in der Tat in der Zukunft eine große Rolle spielen könnte, ist es auf der einen Seite England und auf der anderen Seite mit einem ganz anderen Potenzial die Francia-Corte. Während sich, um den Vergleich eben beizubehalten, England gerade noch findet, hat die Francia-Corte eine Philosophie, hat eine Liebe zum Detail und es ist gelebte Wirklichkeit. Ein Inbegriff für die Francia-Corte ist Bella Vista. Die Anfänge des Weingutes, das sich am Ufer des Iseo-Sees in der italienischen Region Lombardei befindet, sind geprägt von einer unerschütterlichen Vision, eine weltweit konkurrenzfähige Schaumweinstilistik zu entwickeln, die zugleich fest in ihrer Heimat in der Lombardei verwurzelt ist. Bella Vista wurde 1977 von Vittorio Moretti gegründet und hat sich seither als eines der Aushängeschilder der Francia-Corte etabliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Weingut nicht nur die lokalen Weinbautechniken verfeinert, sondern auch ein komplexes Mosaik aus verschiedenen Parzellen angelegt. Jede einzelne dieser Parzellen besitzt ein eigenes Terroir, ihre eigene Ausrichtung und hat ein eigenes Mikroklima. Ein Erbe, das Bella Vista nicht nur sorgsam etabliert hat, sondern mit gleichem Aufwand hegt und pflegt und sich dessen bewusst ist. Mit dem Jahrgang 2021 jedoch bricht eine komplett neue Ära an. Und die Alma Assemblage-Linie symbolisiert genau diesen Neubeginn. Ein Generationswechsel in der Weinkellerei, bei dem Francesca Moretti nun die Rolle der leitenden Önologin übernimmt. Ihr zur Seite steht niemand Geringeres als Richard Gevrol. Ein in der Welt der Schaumweine hoch angesehener Name, der seine langjährige Expertise als Schlüsselfigur einbringt. Persönlich durfte ich Richard Geoffroy Anfang der 2000er im Schlosshotel Lehrbach kennenlernen, als die Enothek-Serie von Dom Pérignon eingeführt wurde und er ein Tasting bei uns mit 30 Jahrgängen Dom Pérignon durchgeführt hat. Und es war so ein prägendes Erlebnis, denn er ist einer der außergewöhnlichsten, charismatischen Persönlichkeiten der Schaumweinwelt und steht zusammen mit Francesca Moretti für frische Ideen und eine konsequente Fokussierung auf Frucht und Präzision. Also, diese neue Linie Assemblage ist definitiv kein Bruch, sondern vielmehr eine behutsame Transformation in eine Zukunft, die der Franciacorta eine komplett neue Facette verleiht. Und das Ziel dabei ist, einen Schaumwein zu formen, der dem modernen Zeitgeist entspricht, ohne bestehende und geschaffene Werte zu untergraben. Die Welt schreit nach Frische und Präzision. Genau das symbolisiert die neue Linie Alma Assemblage. Okay, die Grundlage für den Bella Vista Alma Assemblage und jetzt die Edition 1 bietet eine facettenreiche Auswahl an Trauben, in der Regel Chardonnay, Pinot Nero und das ist besonders, ein Hauch Pinot Bianco. Drei Rebsorten und trotz allem eine wahnsinnige Vielfalt. Und diese Vielfalt rührt unter anderem daher, dass Bella Vista, und ich habe vorhin von Rebbergen gesprochen, über 60 Weinberge verfügt. Und daraus ergeben sich bis zu 91 Selektionen, die entstehen können. Diese verschiedenen Parzellen unterscheiden sich nach Bodentyp, nach Hanglage, nach Mikroklima und ergeben ein wahres Mosaik an Grundwein, das einzigartig ist. Was für eine Aufgabe. Ich meine, schon bei der Lese, die absolut perfekten Reifegrade bei 60 Weinbergen zu beherrschen. Wow. Das Erntefenster hierbei liegt meistens zwischen dem 25. August und dem 4. September, abhängig von der jeweiligen Jahreswitterung und der Höhenlagen der Parzellen. Handlese in 13 Kilo Kisten, schonende Pressung, wo vor allem der sogenannte Blumensaft, also die erste Pressfraktion, verwendet wird. Ja, dahinter steht das Prinzip der Fraktionierung, bei der nur die qualitativ besten Moste für die Alma Assemblage Edition Nummer 1 vorgesehen waren. Okay, weiter. Der Ausbau vollzieht sich in mehreren Stufen. Die Grundweine werden teils in Edelstahl, teils in kleinen PS-Fässern ausgebaut. Aktuell liegt der Anteil der in Holz ausgebauten Grundweine bei rund 30-32%, wobei diese Zahl je nach Jahrgang leicht schwanken kann. Durch diesen partiellen Holzeinsatz gewinnt der Wein eine feine Struktur und Komplexität, ohne schwere Röstnoten zu entwickeln. Das Interessante hierbei ist, dass Reserveweine in die Cuvée mit einfließen und damit nicht nur einen stabilen Geschmacksstil sichern, sondern dem Wein weitere Facetten verleihen. Total faszinierend fand ich, dass man bei Schaumwein und Qualität meist von extrem langen Hefelagerzeiten spricht und hier als Besonderheit die Hefelagerzeit auf rund 30 Monate reduziert hat. Also ganz bewusst eine kürzere, aber intensivere Reifephase mit dem Ziel, einen Schaumwein zu erschaffen, der weniger üppig wirkt und stattdessen auf Geradlinigkeit, Frische und zeitgemäße Leichtigkeit setzt. Und trotzdem, und das macht das Ganze so besonders, die Perlage gewohnt feingliedrig ist. Und wer sich, und da muss man auch nicht mal nerdig sein, die technischen Daten genauer ansieht, erkennt, dass das Weingut mittlerweile auch an der Dosage feilt. Die neue Linie bietet neben dem Extra Brüt auch eine Non-Dosate-Variante, die mit rund 1,8 Gramm je Liter Restzucker fast schon als brütender Tür zu bezeichnen wäre. Das spiegelt den Trend einer Kundschaft wider, die mehr Transparenz, Klarheit und puristische Stilistik wünscht. Und eines ist klar, der Markt für Schaumweine ist gesättigt und es bedarf einer komplett neuen und deutlicheren Handschrift, um irgendwie aufzufallen. Und genau diese Herausforderung stellt sich Bella Vista mit ihrer neuen Linie Alma Assemblage 1. Und letztlich macht das Bella Vista zu genau dem, was es ist. Das Benchmark-Haus in der Franciacorta. Vielen lieben Dank dafür, vielen Dank für die Idee, vielen Dank für die Inspiration, vielen Dank für das Voranschreiten dem Hause Bella Vista und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Wurdest du schon mal absolut perfekt bedient oder hattest du einen Weinladen, wo du sagtest, wow, als ich da drin war, ich mal ein bisschen viel rumgekommen, hast sicher viele Weinläden gesehen. Also wo du es entweder sagst von der Auswahl oder von der Weinkarte oder von allem, das hat mich gemeint.
Gibt's echt, ehrlich gesagt, viele Plätze. Ne? Also wenn ich an Restaurants denke, also eines meiner Lieblingsrestaurants eben, weil es dort genau eben ich diese Freiheit verspüre und einfach auch dort mich gern dann in andere Hände begebe, einfach weil es eben mal kein Dogma ist, sondern weil ich dort auch mal Dinge noch entdecken kann, die ich nicht kenne, ist das Steirer Eck in Wien einfach. Mhm. Ne? Also
jetzt mit dem René Antrag oder?
Ja, genau. Ne? Also Das ist zum Beispiel jemand, der für mich, der das für mich perfekt umsetzt einfach. Ja. Ne? Also jemand, vor dem ich eine absolute Wertschätzung habe. Ne? Und wie gesagt, ich mag auch das gesamte Restaurant. Ja, ne? Also das ist sicherlich einer meiner Lieblingsplätze. Und wenn wir in Wien sind, also einmal im Jahr, das muss man eigentlich dahin. Ne?
Großartig, also auch mit welcher Erdung er das Ganze sieht, betreibt, wie unfassbar offengeistig er nach wie vor ist, wie er auch diesen Sprung hinlegt zwischen Klassik und zwischen auch Moderne. Und hast du seinen eigenen Wein mal probiert?
Mhm, hab ich auch probiert, ja. Hat er mir letztens mitgebracht. Ja, ja, auch
sehr, sehr schön, spannend.
Ne? Auch der Wein strahlt das ja super aus. Genau, strahlt ja auch sehr, das aus, so wie er eigentlich ist. Ne?
Ja.
Genau, ne? Ist ja auch eher ein freier Wein, auch ein Wein, meint, dass sich von Jahr zu Jahr, ich glaube, ich habe 3 Jahrgänge probiert, stark verändert halt auch, ne? Ja. Also wo man auch merkt, eben, man versucht dann einfach auch Dinge auszuprobieren, zu experimentieren eben, also auch da nicht stehen zu bleiben, ne? Und genauso ist eigentlich auch die Umsetzung im Restaurant, ne? Also wie gesagt, das ist für mich ein fantastischer Platz. Ansonsten, wie gesagt, gibt's eine Menge tolle Plätze, ne? Ich glaube, da wären wir jetzt nicht fertig, ne, wenn wir die alle aufzählen.
Ja, weil es manchmal eben doch aus der Reise heraus resultierende Empfindungen wahrscheinlich sind, wo man die Begeisterung einfach auch mit einem bestimmten Winzer dort ist und dann einfach begeistert ist. Weil wir gerade bei dem Wein von René waren, hast du selber mal vor, ein Weinberg zu haben, Winzer zu sein, dich selber zu verwirklichen und eben auch mit dem Wissen, was du alles hast, das irgendwo flüssig umzusetzen?
Ja, das hatte ich schon vor. Auf der anderen Seite habe ich dann noch schnell eigentlich das Ganze ad acta gelegt, einfach weil aus der Perspektive, dass man es ja kennt, ne, weiß, was das für ein Aufwand ist. Ne, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich löse ich das lieber über die Beratungen. Ne. Ich bin ja in der Produktion damit, kann Dinge eben auch im Weinberg, im Keller beeinflussen, ne, und habe damit ja indirekt irgendwo, sag ich mal, dieses Winzer-Feeling. Ne, also brauche ich jetzt keinen eigenen Weinberg, ne? Also wird aus Zeitgründen ausfallen. Also, und meinen, wir alle wissen, wie kapitalintensiv das ist. Also bewundere jeden, der also den Schritt wagt und sagt, ich wäre Winzer einfach, ne? Weil es ist ein langer Weg einfach. Ne? Das muss ich jetzt nie noch haben. Ne?
Da finde ich die Beratung sehr, sehr spannend. Ich erinnere mich auch an ein Projekt, wo wir interessanterweise unbewusst und ungewollt aneinander geeckt sind, weil wir unterschiedlich befragt wurden, in der Tat. Das war das Gamay-Projekt von Wagabart, was ich durchaus spannend fand. Mhm. Mich hatte aber damals jemand angerufen oder gefragt, was halte ich von Gamay in Sachsen? Mhm. Und ich natürlich ganz klar meine Meinung dazu zum Besten gegeben, wusste aber nicht darum, dass du in diesem Projekt oder ihr das in der Tat plant, in diesem Projekt involviert seid, teilweise da natürlich auch tiefsinnig geforscht habt und mit viel im Hintergrund wissen, fand ich dieses Projekt natürlich großartig, aber aus dieser ersten Frage, Gestaltung, Empfindung heraus, fand ich schade, Gamay zu nehmen. Aber es war dieses erste oder diese erste Konfrontation damit. Und daher finde ich es toll, wie du teilweise um die Ecke denkst, auch bei deinen Beratungen einfach weiterdenkst. Und im Nachhinein finde ich die Idee großartig, das zu praktizieren. Wie ist es mit dem Projekt? Wie steht's dort? Ist das zukunftsfähig? Ist das spruchreif? Warum hat man nicht Cabernet Franc genommen, wie es andere in Sachsen teilweise auch hatten? 5 Fragen zu viel, also da. Aber ich fand es schade, vielleicht kann ich das noch mit dazu, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal persönlich geklärt, dass ich das eigentlich doof fand, dass wir da mehr oder weniger, kann man sagen, gegeneinander ausgespielt? Ja, eigentlich ja schon.
Vielleicht schon, ja. Ja. Aber gut, das ist ja, zum Glück haben wir das ja.
Mit Fäusten geregelt.
bei der letzten Frage anzufangen, warum nie Cabernet Franc, weil ich einfach finde, Cabernet Franc ist eine Rebsorte, die nie so geeignet ist, eben ein regionales Feeling auszudrücken. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, irgendwo auch einen regionalen Fingerprint in einem Wein zu finden, zumindest ab einem bestimmten Level. Also mag auch das Altbacken irgendwie sein, sehr klassisch geprägt, aber ich habe vorhin gesagt, komm nur mal eher aus der klassischen Ecke. Und für mich ist das nach wie vor eines der schönsten Dinge, die es in einem Wein zu entdecken gibt, dass ich irgendwie ein Feeling habe, wo das Ganze eben gewachsen ist, ne, wo der Wein entstanden ist. Und ich denke, dass Cabernet Franc eben eine Rebsorte ist, die also dazu für unsere Bedingungen weniger geeignet ist. Gamay eben viel mehr, ist nämlich eine tolle Rebsorte, ähnlich wie Spätburgunder oder Pinot Noir, ein toller Botschafter eben des Terroirs. Und dann war es eigentlich total cool, dass wir dann, nachdem wir einfach für uns zu mehrere Rebsorten, ne? Also wir wussten, wir haben einen Weinberg, der wird neu angelegt, Wir brauchen ein bisschen Rot, weil einfach Rotweinsorten gepflanzt sind für den Bedarf, das was am Markt als Potenzial vorhanden ist. Und
welche Rebsorten waren noch im Game damals?
Eigentlich gar nicht so viele. Ne?
Okay.
Also relativ schnell sind wir dann zu Gamay gekommen und dann war es eigentlich wunderbar mit der Beschäftigung dessen, dass wir gesehen haben, das ist eine Rebsorte, zu der wir auch einen historischen Bezug haben. Ne? Also die vor 100 Jahren noch in der Landwirtschaftsschule in Meißen empfohlen wurde als Rebsorte zum Anbau. Ich meine, wir sind ja von verschiedenen Seiten geprägt, wir haben verschiedene Einflüsse über die vergangenen Jahrhunderte, was den Weinbau betrifft. Einer der Einflüsse ist eben über die Zisterzienser, die auch in Altzeller hier um die Ecke eigentlich eine Dependance hatten. Und ich meine, die haben ihre Reben mitgebracht. In dieser Zeit damals, viele denken ja, die haben dann Spätburgunder und Chardonnay im Gepäck gehabt, aber um diese Zeit war jeder Weinberg im Burgund ein gemischter Weinberg. Ne? Das waren einfach Mischsätze. Und definitiv stand damals eben auch schon dann Gamay hier. Ne? Also wir haben in Bezug dazu. Und wie gesagt, unabhängig davon, dass ich denke, es ist eine Rebsorte, die die Sachsen gut ausdrücken kann, finde ich, sie passt auch zu dem Terroir. Wir haben ähnliche Böden wie im Beaujolais. Ne?
Granit?
Granit, genau.
Lehm? Mhm.
Es ist eine Rebsorte, die sicherlich auch Aufmerksamkeit im Weinberg braucht, ganz klar. Es ist jetzt aus einer anbaulichen Perspektive nie die einfachste Rebsorte. Da hätte man sicherlich Rebsorten wählen können, wo man weniger Arbeit hat, aber gut. Wenn man gute Sachen machen will, die erfordern eh Arbeit. Und insofern, denke ich, passt das. Ne? Das Projekt läuft, klar. Wir haben den Weinberg angepflanzt mit teilweise Erfolg, teilweise Misserfolg. Also ein Teil nie angewachsen, ne? Wo wir jetzt also eine Nachpflanzung machen werden. Ne? Und ansonsten ist die Arbeit nach wie vor, den Weinberg aufzubauen.
Wann war das, 2015, 2018?
Nee, das war später. Ne? Also da... Die Reben, die jetzt stehen, sind 3 Jahre alt. Ne?
Ach, okay. Ja, ich dachte, das wäre schon länger her.
Nee, das war nicht so lange her. Ne?
Ja. Aber ein Gedanke, den du auch weiter verfolgst und den du untermalst, oder?
Genau, also ja. Das ist nach wie vor ganz klar
ein
Bestandteil unseres Projektes bei Schloss Wackerbarth. Ne? Aber eben wirklich mit dem mittel- und langfristigen Bezug, ganz klar. Ne? Also
ich fand das damals schon eigentlich schade, also in 2007, als ich nach Sachsen kam, dass das Potenzial der fast burgundischen Rotweintypizität, die hier erzeugt werden könnte, oder südburgundischen, dass es gar nicht ausgeschöpft wird, sondern dass man sich teilweise eben auch in guten Lagen auf Rebsorten konzentriert, die das Klima und das Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen. Und da fand ich, also könnte Rotwein das teilweise wesentlich spannender, wesentlich interessanter. Einige Winzer haben das auch demonstriert. Und ich hoffe, dass das aufgegriffen wird und dass sich da viele reinarbeiten und
Ich meine, das ist ein recht komplexes Thema, gerade jetzt auch unter den Veränderungen, die wir halt klimatisch haben. Ne? Ich meine, da merkt man schon, also das in den letzten 10 Jahren extrem viel getan hat. Also da brennt schon teilweise die Luft und eben vor allen Dingen in unseren wertvollsten Lagen, ne? In den Steil- und Terrassenlagen. Ne?
Im wahrsten Sinne des Wortes brennt die Luft.
Genau, ne? Ja. Also da ist die Dynamik nochmal eine ganz andere halt als in den, sag ich mal, Flachlagen. Ne? Und insofern ist natürlich klar, Perspektive eine wichtige Frage, mit welchen Rebsorten arbeite ich, sehe es wie du, und ich finde es der größte Fehler, auch das sehen Kollegen anders, in Sachsen anders, aber es ist ja auch okay, aber für mich der größte Fehler, dass in einer Steillage Müller-Thurgau steht, oder Kerners, gehört für mich
oder nicht. Oder Elbling, ne? Oder Goldriesling oder irgend sowas.
Gehört einfach für mich nie in A, ist für einige Rebsorten sowieso aus einer Thermalperspektive der Horizont erreicht einfach. Also die Bedingungen sind einfach zu heiß. Es sind Cool Climate Rebsorten. Und also ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein Cool Climate haben wir nie mehr. Also davon müssen wir uns einfach verabschieden. Ne? Auf der anderen Seite sind das Rebsorten einfach, ja, es ist wieder Unterschied zwischen Volksmusik und Klassik. Ne? Es ist einfach so, es gibt gute Volksmusik, aber Klassik ist halt Klassik und das ist auch bei den Rebsorten. Es gibt halt einfach Rebsorten, die von ihren natürlichen Voraussetzungen einfach ein anderes Potenzial mitbringen. Ne? Und jetzt, wie gesagt, nichts gegen den Müller-Thurgau, aber er wird selten die Höhen erreichen wie ein Riesling oder wie andere Rebsorten, wie Burgunder-Rebsorten. Ne?
Glaubst du, dass das Potenzial zum Beispiel Piwis haben? Oder ist da das Potenzial ausgeschöpft? Weil das ist ja auch so ein Diskussionsthema, wo viele sagen, man hat es halt noch nicht ernsthaft versucht, also keiner ging hin und hat hochklassige Barrique-Fässer, hat eine extrem individuelle Vergärung, hat eine eigene Vegetationsperiode für diese Rebsorten aufgestellt und hat die besten Lagen dafür gewählt. Also glaubst du, diese Rebsorten hätten eine Chance, große, also richtig große Weine, nicht nur interessante Weine zu produzieren und zu erbringen?
Piwi ist genauso ein komplexes Thema. Piwi ist für sehr wichtig, definitiv. Warum? Wir haben ja jetzt schon mehrmals über Nachhaltigkeit geredet. Natürlich geht es auch darum, eben Nachhaltigkeit im Weinberg zu leben und natürlich auch kritisch zu betrachten, das, was man so alles im Pflanzenschutz eben veranstaltet. Ne? Und da sind Piwis definitiv eben geeignet, das Ganze eben zu reduzieren, umweltschonender zu arbeiten, ne? Auch wirtschaftlicher zu arbeiten. Ne? Am Ende jede Runde im Pflanzenschutz, die ich halt irgendwo fahre, die ich mache, die kostet Geld, schon menschliche Ressourcen, ne? Also all diese ganzen Dinge. Und insofern halte ich die für sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite natürlich müssen wir die Marktseite reflektieren, und da haben wir nach wie vor ein Akzeptanzproblem. Aus verschiedenen Gründen, die brauchen wir jetzt, oder können wir jetzt nicht diskutieren, weil es einfach den Rahmen sprengt, aber mal den Akzeptanzproblem, und wenn man sich einfach mal weltweit umschaut, gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen eigentlich, wo es Piwis geschafft haben, dort auch bestimmte Schallmauern im Preis zu durchbrechen. Ne? Und wenn wir eben jetzt zurückkommen zu unseren Steillagen, die sehr arbeitsintensiv sind, wo ich zum Teil ja Entstehungskosten schon im Weinberg von 8 bis 10 € pro Liter habe, ne, dann kann ich dort aktuell, eben, das denke ich eben auch mittelfristig, wird der Markt dafür nie bereit sein, keine Piwis pflanzen, ne, weil ich muss einfach für einen Wein, den ich dort produziere, halt irgendwo 25, 30, 35 Euro verlangen können, ne.
Und wie gesagt, die man in einer Steillage produziert, genau, und der,
ja. Genau, also deswegen ist es gar keine Frage, ob die Rebsorte qualitativ dafür geeignet ist, ist schlicht und ergreifend momentan aus einer Marktperspektive fast unmöglich, ne, in diesem Preissegment Piwis zu vermarkten, ne, so. Und deswegen denke ich, gibt's vielleicht auch so wenig gute Beispiele, ne, weil eben natürlich die meisten das auch sehen und sagen, in meinen besten Lagen wäre ich jetzt kein Piwi pflanzen, ne, weil das wirklich also eine Arbeit ohne Ende ist, dann anschließend das Ganze auch zu vermarkten, eine Zielgruppe dafür zu finden, ne. Und insofern sind sicherlich Piwis wunderbar eben für Weine, die auch weniger von Rebsorten leben, vielleicht für Cuvées irgendwo, für Mischsätze, ne, aus den eingangs beschriebenen Gründen, ne, ist das sicherlich eine wertvolle Bereicherung für jeden Betrieb, ne. Aber fürs Top-Segment einfach befürchte ich, ja, werden Piwis auch mittelfristig keine Rolle spielen, eben, ne, weil die Akzeptanz nie gegeben ist, ne. Und ich muss eben Rebsorten dort setzen, ne, mit dem ich eben diese Schallmauern durchbreche. Deswegen sie, wie gesagt, auch kein Müller-Thurgau und kein Goldriesling oder sonst irgendwas. Also unabhängig davon, dass es für die zu heiß ist, mittlerweile, für diese Rebsorten auch da bezahlt für einen Müller-Thurgau 40 Euro, also, ne.
Ja, selbst wenn er hochinteressant ist, das ist vielleicht mal exemplarisch, wo man sagt, wow, und der hat auch noch diese Ratings mitbekommen oder wie auch immer. Aber eigentlich ist das kein Ansatz, dann irgendwie Müller-Thurgau so zu intensivieren oder eben ihn dort zu platzieren. Was glaubst du, werden die größten Veränderungen sein, die wir in den nächsten, vielleicht nicht 50, sondern 10 Jahren zu erwarten haben? Allgemein vom Wein im Weinbau, in der Weinpräsenz, in der Weinart?
Ich denke, es wird relativ massiv werden. Ich meine, ich glaube jetzt die letzten 2 Jahre, das war so nur so ein kleiner Vorgeschmack dessen, was uns erwartet. Also ich denke schon, dass wir einen wahnsinnigen Strukturwandel erleben werden, sowohl auf Marktseite als auch auf Produzentenseite. Also und das Ganze eben dann noch angefeuert eben durch Dinge wie Klimawandel. Also auch Temperatur ist jetzt nur das eine. Entscheidender, denke ich, wird vor allen Dingen die Wasserversorgung sein, einfach. Extreme Ereignisse, guck wie ins letzte Jahr, ne? Und wenn wir jetzt sehen, dieses Jahr der Winter schon wieder so warm, da hat man schon wieder Bauchschmerzen eigentlich, ne? Wenn man in diesen Jahrgang schaut, also das Spätfrostrisiko, das wird bleiben, ne? Also das, und dann kann man nur hoffen, dass es nur einmal in 10 Jahren passiert und halt eben nie 2 oder 3 Mal, ne? Also deswegen, ich denke, es wird sich vieles ändern, sehr nachhaltig ändern, Konsum wird zurückgehen, definitiv. Also auch das, denke ich, ist kein kurzfristiges Ding, ne, sondern es ist ein langfristiger Trend. Wie schnell oder wie steil die Kurve sein wird, wird man sehen. Ne. Also das kann ich jetzt auch nie projizieren. Und entsprechend, wie gesagt, wird man sich auf einer Produktionsseite halt anpassen müssen, ne, Strukturen zu verändern, effizienter eben arbeiten, ne, auf der anderen Seite auch besser zu arbeiten. Also wenn wir in Gebiete schauen wie Baden aktuell, ne, Baden-Württemberg, also die genossenschaftlich sehr stark geprägt sind, da brennt ja jetzt schon die Luft. Ne, und das sieht man halt einfach, dass über 2 Jahre, Jahrzehnte eben Innovation in Fremdwort war einfach. Ne? Also auch zu zeigen, was vom Potenzial in den Weinbergen steckt und. Ne? Also ich glaube, da wird es eine Menge Abrieb geben. Ich glaube, viele kleinere werden aufhören, weil es sich einfach nicht mehr lohnt.
Das Winzersterben in den letzten 3, 4, 5 Jahren war ja gravierend. Also es waren ja.
Ja, und ich denke, das wird so weitergehen. Also und ich sehe das auch durchaus gar nicht so pessimistisch und negativ, ne, sondern ich denke, das ist eine normale Bereinigung irgendwo und schafft auf der anderen Seite vielleicht dann auch Betriebe eben, die schlagkräftiger sind und die halt auch für die Herausforderungen einfach besser aufgestellt sind. Ne. Mhm. Also ich denke, eine bestimmte Betriebsgröße wird je nach Gebiet, in dem ich mich befinde, essentiell sein. Aber eben dann, wie gesagt, auch ein langfristiger Fokus einfach zuerst zu schauen, wie funktioniert der Markt? Wo sehe ich selber meine Positionierung im Markt? Also auch das, glaube ich, ist bei vielen Winzern noch zu unzureichend ausgeprägt. Da wird halt einfach Wein produziert und dann geschaut, wie man den unter die Leute bringt. Ne? Also der Ansatz muss ein anderer sein, zu gucken, wo positioniere ich mich als Winzer? Ne? Was ist mein Marktsegment? Was sind meine Zielgruppen? Und dann eben zu gucken, auf der anderen Seite, wie sind meine Produktionsressourcen und was kann ich eben dafür tun, dieses Segment zu erreichen? Ne? Also
in der malerischen Provence. Muss man eigentlich bei der Provence immer vom malerisch oder romantisch sprechen? Ja? Denn sonst spricht man nicht von der Provence, also dem Ort, wo sanfte Hügel auf azurblaues Mittelmeer treffen. Und genau dort findet sich das renommierte Weingut Domaine Hot, der Inbegriff der Provence, der Inbegriff für Roséweine aus der Provence, der Inbegriff für eigentlich Romantik aus der Provence. Und Romantik, und das macht die Domaine Hot so außergewöhnlich glaubwürdig, ist eben nur glaubwürdig, wenn sie fundiert und wenn sie in dieser Faszination ernsthaft ist. Und das sind die Domaine Hot. Und das seit der Gründung im Jahr 1896 durch den elsässischen Agraringenieur Marcel Hot. Seitdem steht dieses Haus für Exzellenz und Innovation im Weinbau in der Provence. Und der Inbegriff der Domaine Hot ist das Anwesen Clos Miret, das genau 40 Jahre nach der Gründung, nämlich 1936, erworben wurde. Und genau hier entsteht der Clos Miret Rosé. Ein Wein, der, und das finde ich so faszinierend, die Essenz des Terroirs der Provence und die jahrzehntelange Expertise der Familie Hot in sich vereint. Und viele, wahrscheinlich 90% aller Sommeliers oder 99,5% aller Weintrinker, sehen den Terroir-Gedanken nicht bei Rosé. Rosé ist dermaßen unterschätzt. Und sich revidieren und dieses komplett neu definieren kann man, wenn man den Clos Miret Rosé und gerne den 2023er probiert. Hier erlebt man, wie viel Ernsthaftigkeit, Authentizität und zugleich Faszination in einem Rosé stecken können. Was für eine Vision die Marcel Hot damals 1936 hatte, als er die Nähe zum Meer, die schieferhaltigen Böden, das besondere Mikroklima und damit das Potenzial von Clos Miret gesehen hat. Als er plante, Grenache, Cinsault und Roll anzupflanzen, um Wein eigentlich komplett neu zu definieren. Beachtenswert. Und auch beachtenswert, dass heute unter der Leitung von Christian und Jean-François Hot das Weingut seiner Philosophie komplett treu bleibt. Eine perfekte Symbiose aus Tradition und Innovation schafft. Ja, ich weiß, das sagt jedes Weingut über sich, aber hier wird es gelebt. Man ist sich der Provence, der Tradition der Provence, der 2600-jährigen Weinbaugeschichte der Provence bewusst. Und man ist zugleich Vorreiter für eine gesamte Region, denn auf diesen 27.000 Hektar, auf denen in der Provence Wein produziert wird, schauen eigentlich alle auf die Domaine Hot, den Vorreiter der Region und damit sinnbildlich Clos Miret, hier als Rosé 2023. Einer der Weine, die man kennen und die man getrunken haben muss. Warum ist das so? Ist es das klassische mediterrane Klima? Sind es die 3000 Sonnenstunden pro Jahr? Sind es vielleicht doch die geringen Niederschläge und die starke Luftzirkulation? Sind es die sommerlichen Durchschnittstemperaturen von 26 bis 30 Grad? Oder ist es der milde Winter mit 5 bis 10 Grad? Die daraus resultierenden langen Vegetationsperioden? Ist es vielleicht doch der Mistral, also dieser extrem starke Nordwind mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer und dem daraus resultierenden adiabatischen Trocknungseffekt, der einfach dafür sorgt, dass Pilzkrankheiten wie Mehltau oder Botrytis keine Chance haben? Sind es die Böden? Ist es der kristalline Substrate Schiefer, Granit, Gneis im östlichen Teil der Region? Ist es die Kalktonmischung im Westen? Und Clos Miret verfügt auf beiden Bodentypen über nicht unerhebliche Anpflanzungen, was zur Vielfalt und zur Vielschichtigkeit des Weines beiträgt. Aber vielleicht sind es auch einfach die eisenreichen Lehmschichten, auf denen der Grenache angepflanzt ist, die dem Wein die Tiefe und diese extrem authentische Typizität verleiht.
Es ist wahrscheinlich die Kombination aus extrem geologischer Diversität, mineralischer Strahlungsintensität, starken Windeffekten, einer ausgeprägten Küstenmoderation, die das Weinanbaugebiet Provence zu einem der komplexesten Terroirs der Welt erblühen lässt. Denn genau diese Faktoren führen zu Weinen mit einer hohen aromatischen Präzision, einer mineralischen Tiefe, lebhafter Säurestruktur und einer exzellenten Alterungsfähigkeit. Hat jemand schon mal einen gereiften, 20 Jahre alten Rosé probiert? Bei Clos Meret kein Problem. Sorgfältige Handarbeit, von der Lese bis in die Flasche, hauptsächlich Grenache und Cinsault, ergänzt durch Syrah und Roll, um das volle Potenzial des Terroirs auszuschöpfen und die Gegebenheiten der Region zu betonen. Das Cenier-Verfahren als Vinifikationsmethodik, was das ist? Also so frei übersetzt der Aderlass, ist eine spezifische Technik zur Herstellung von Roséwein, die insbesondere in hochwertigen Weinregionen, wie eben in der Provence, Anwendung findet. Sie basiert auf eine kontrollierte Mazerationsphase von Rotweintrauben, wie eben Grenache, Cinsault, Syrah, bei der der Most nach kurzer Kontaktzeit mit der Beerenschale in der Regel zwischen 6 und 24 Stunden je nach Rebsorte abgezogen wird. Dieser Prozess erfolgt typischerweise durch Gravitation oder durch sanftes Abpressen, ohne mechanische Einwirkung, um die phenolische Extraktion auf ein Minimum zu begrenzen. Ein entscheidender Aspekt ist, dass durch die Kürze der Maischestandzeit nur eine partielle Anthocyan-Extraktion stattfindet, wodurch der Farbton im Vergleich zu den traditionellen Rosés aus Direktpressung natürlicher erscheint. Diese leichte Lachsfarbe, wie sie eben in der Provence typisch ist, erhält. Gleichzeitig bleibt die Tanninstruktur und die Frische erhalten. Und aber eigentlich ist es nur ein einziger Baustein des gesamten Mosaiks der verschiedenen Prozesse an Sorgfalt und Tiefsinn, die auf den Domänenort beim Clos Meret 2023 Rosé gelebt wird. Vielen lieben Dank dafür, vielen lieben Dank für diese besonderen Weinerlebnisse der Domänenort und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Bist du dermaßen intelligent auch mit deiner Weinbau und mit deinem Weinhandel damals an den Markt gegangen? Oder war das da auch erstmal dieses, ich mache erstmal und guck, wie ich meinen Weg finde?
Ich könnte jetzt sagen, ja, aber nicht so war es nicht. Also insofern war es damals
auch. Das klang für mich so unglaublich smart und idealistisch. Ja, aber ich selber genau, habe es ja auch anders gemacht.
Nee, aber genau, das sind natürlich die Erfahrungen, die man ja selber im Laufe der Jahre
dann. Ja, was du ja auch als Berater dann irgendwo auch leben genau, musst. Jetzt korrekt. Mit der Erfahrung, auch mit dieser weltweiten Erfahrung, wo du sagst, hey, geh doch smarter an die Sache ran. Das ist manchmal vielleicht irgendwie einen Abend mit jemandem zusammensetzen, der sich irgendwo auskennt und ihr erspart euch so viel Hirnschmalz, so viel auch aufopfernde Reisetätigkeit, Präsentation, wenn ihr ein gar klares Ziel habt und euch positionieren könnt. Und das nicht nur für die Winzer, sondern eben auch für die Weinbars oder Restauration oder wie auch immer. Wenn man eine Position hat und diese Position findet, ist man umso vieles zielorientierter.
Absolut, ne? Nee. Also das war am Anfang bei mir, weiß Gott nicht so, da hat man auch gesagt, das sind die Weine, die ich halt gerne verkaufen will und dann geht's los, ne? Ich denke, es ist ein Prozess, zu dem man im Laufe der Jahre dann irgendwo hinkommt, zu dieser Erkenntnis. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor so, dass ich manchmal Weine einkaufe, wo ich jetzt gar nicht so stringent eine Zielgruppe im Kopf habe, einfach weil ich wirklich den Wein noch gut finde und dann schaue. Das mache ich schon, aber wesentlich weniger als halt früher, ne? Ganz klar. Ansonsten gucke ich natürlich schon, dass ich das irgendwo mit dem Publikum, was ich hier habe, auch weitestgehend deckt. Ne? Geht auch nicht anders. Ne? Also am Ende des Tages muss man trotzdem damit auch Geld verdienen. Ne?
Aber zurück zur Veränderung, weil ich da, also es spannend finde, weil du unfassbar tief in diesem Thema drinsteckst. Man redet ja über Klimaveränderung oder solche Sachen, sieht aber meistens auch nur die Vegetation der einzelnen Rebstöcke dann irgendwo im Weinberg, die daraus resultierenden weiterführenden Veränderungen, also dass der Wein ganz anders mit einmal im Keller gärt, dass Sachen wie eine Malo zum Beispiel ein ganz anderes Thema werden, wie halt einfach viel früher einsetzen, weil halt der Winter viel wärmer ist und nicht erst im Frühjahr und der Wein da bis dahin also keine Zeit der Entwicklung hat und dadurch ganz andere Weinstile dann irgendwo entstehen. Welche Region hat sich in den letzten 15 Jahren, seitdem dieses Thema Klima bzw. Veränderung, Gesamtveränderung, auch technische Veränderung ein Thema ist, am meisten verändert?
Ich glaube, das ist schwer, eine Region herauszugreifen. Ich glaube, viele haben sich verändert. Also wenn wir jetzt nur einfach die beiden großen Regionen in Frankreich nehmen, Burgund und Bordeaux. Also, ich glaube, in beiden Regionen sind nur mal stilistischer Wechsel halt auch zu sehen. Ne? Also meine auch, der ist komplex. Also jetzt nur diesen stilistischen Wechsel darauf zurückzuführen, was da klimatisch passiert. Ich denke, das ist einfach. Es sind halt auch Veränderungen im Weinberg und, ne? Veränderungen im Keller. Man hat natürlich nochmal einen enormen Wissensschuber in den letzten 2-3 Jahrzehnten gehabt. Auch das schlägt sich natürlich in einer veränderten Stilistik wieder. Aber klar, ein Teil natürlich resultiert dessen, was klimatisch passiert. Und wenn wir jetzt Burgund meinetwegen 2019 nehmen, ne? Also Pinot Noirs mit 15 Alkoholvolumen, das war jetzt keine Seltenheit. Witzigerweise fand ich es dann wieder ganz balanciert. Ne? Also meins hat zwar fast geschmeckt wie ein Syrah irgendwie von der Rhone, ne? Aber es war trotzdem in sich balanciert, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ein Pinot Noir das schaffen kann. Ne? Also noch mit 15% irgendwie Finesse und Balance zu zeigen, das ging schon, aber klar, natürlich meilenweit von dem entfernt eigentlich, was eben die Jahre zuvor produziert wurde, ne? Oder Jahrzehnte zuvor, und ähnliches in Bordeaux. Also witzigerweise haben wir natürlich die Winzer weniger, witzigerweise letztes Jahr natürlich mit dem schwierigen Jahrgang mal wieder eine Ausnahme, ne? Also wo wir sehr, sehr geringe potenzielle Alkoholgehalte haben, aber ansonsten ging es ja im Bordeaux in den letzten 10, 15 Jahren nur in eine Richtung, ne? Also ich glaube schon an diesen beiden Regionen sieht man ganz stark, wie die Weine sich stilistisch verändert haben. Nie unbedingt schlechter, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht die Frage, ne? Sie haben sich einfach nur verändert, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Also das muss jeder für sich selber bewerten, ne? Das ist auch eine Frage der persönlichen Präferenz, ne?
Ist das global komplett zu sehen? Oder gibt es auch Regionen, wo man sagt, die sind unantastbar und da passiert niemals was und so sind die Weine oder waren die Weine schon vor 50, 100 Jahren? Ist das Madeira, wo du so gerne bist, oder ist das der Portwein? Ist das also die Mosel?
Ja, ich denke, es gibt sicherlich noch ein paar Regionen, die momentan weniger davon verspüren. Ich meine, bei Madeira kommt natürlich dazu, es ist auch ein sehr langer Reifeprozess, ne? Wo man also auch Veränderungen so schlagartig ja gar nicht merkt, ne? Also wie jetzt eben bei Burgund oder in Bordeaux, ne? Weil die Sachen ja zum Teil jahrzehntelang quasi im Fass liegen. Mosel, glaube ich, auch ist momentan noch für mich eine Region, wo ich sage, das ist noch relativ stilistisch nah dran an dem, so wie wir es kennen. Aber auch das schmeckt wesentlich reifer mittlerweile. In vielen Jahren ist die Säure moderater, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ne? Also es ist einfach bekömmlicher. Ne? Ich habe jetzt kein Problem, aber wenn mal der pH-Wert dort irgendwie um 0,1 nach oben rutscht, irgendwo, ist irgendwie eine andere Wahrnehmung dann auch des Weins. Ne? Aber für mich ist die Mosel momentan noch eher näher dran, so wie wir sie kennen. Irgendwo, ne?
Wollen wir den Wein probieren?
Ja. So, du hast gesagt, was abgefahren ist. Also kennst du es mal nie. Also Lugano kenne ich natürlich, aber jetzt nicht den Produzenten.
Ich find's relativ interessant. Also bewusst ein provokanter Wein, weil das für mich so ein Brückenschlag ist zwischen extremer Kommerzialität. Das ist ja ein Wein, der wird produziert, um verkauft zu werden. Da geht es gar nicht so sehr um die Philosophie, wie viele Lugana einfach einordnen, also als Feierwein, als Partywein, als belangloser Wein, trinken den, wenn er nicht wehtut. Aber ich finde gerade so dieses Weingut, deswegen hat mich das interessanterweise schon ein wenig berührt, hat Authentizität, spiegelt die Rebsorte. Trebbiano eigentlich perfekt wieder. Ist kein kleines Weingut, die haben 75 Hektar. Aber so eben auch mit diesem Lagenansatz, mit diesem Reserveansatz, mit der auch, finde ich, sehr, sehr eigenen Rebsortentiefe, die man dort in dem Wein hat, auch mit der Struktur, mit diesem leicht gerbigen Amgau.
Ja, was in der Nase schon mal extrem positiv ist, ne? Das ist eben wirklich nie diese Klischee, kühlen Gärungsnoten hat, ne? Also, sondern schon in der Nase halt einfach ein Stück ernsthafter wirkt, ne? Und gefällt es am Gaumen auch sehr gut. Schön schmelzen, ne? Gute Frische hat für mich trotzdem einen Fingerprint, ne? Also ganz klar auch für das Gebiet. Mein irgendwie, aber wenn jemand so richtig, denke ich, ein Bild hat von Lugano, wofür Lugano steht, ich sehe irgendwie eine Interpretation dessen. Also ich kenne das Gebiet sehr gut, habe da einige Jahre dort auch ein Projekt begleitet, unten am Gardasee, für eine große Kellerei, ne? Und
beraten auch.
Mhm, ne?
Mit welchem Ansatz gehst du dann daran? Also wenn du so ein Weingut und so eine große Kellerei berätst, versuchst du die Weine individueller und besser zu machen?
Oder nee, da war es ein ganz anderer Ansatz. Da war es eigentlich ein ganz anderer Ansatz, eher um Weine zu kreieren, eine Produktlinie zu schaffen. Ne? Genau, also da ging es weniger um einen qualitativen Ansatz, dass man sagt, okay, man will entweder einzelne Weine oder insgesamt das Sortiment nach oben heben, sondern da ging es darum, wirklich eine Linie zu kreieren. Ne? Klar. Mhm. Mhm.
Und ihr versucht dann mit dem Geschmacksbild einen Wein zu inszenieren, mit den Gegebenheiten, die dort sind. Schaffst du oder kommst du zu diesen Beratungsaufträgen als Yannick Schumann oder als MW? Oder kann man das so gar nicht sagen, weil es eine Verbindung von allem ist?
Ja, aber ich denke, der MW war da schon der Eintritt dafür. Hm. Also ich denke, einige Beratungen hätten sich nie ergeben ohne den Master auf Wein. Hm.
Und danach hast du Lugana anders gesehen? Also oder...
Generell den Gardasee auch ein bisschen anders gesehen. Ja. Ne? Genau. Ne?
Das war
ich muss sagen, es ist eine Region gewesen, mit der ich mich jetzt nie so intensiv auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe. Ne? Und dann war ich natürlich einige Male logischerweise da unten und ich sehe es ein bisschen mit anderen Augen. Ne? Also und finde, was ich finde am Gardasee ist eigentlich das Schöne, man kann Weine machen, die sowohl Wärme als auch Kühle zeigen. Ne?
Weil es halt was der ganz gut darstellt, finde genau. ich. Also er hat dieses Warme im Aromen, da trotzdem die kühle Frische am Gaumen.
Genau, ne? Und genau das kann man halt am Gardasee eben wunderbar umsetzen, ne? in den verschiedenen Gebieten. Ne? So ein bisschen eher diesen Fingerprint eben der Berge, der Alpen und dann auf der anderen Seite eben so die Wärme, die aus dem Süden eben nach oben strömt. Ne? Also ich finde es eben, deswegen ist es eine gute Interpretation für mich. Ne? Hm.
Und die Rebsorte, kannst du dich damit identifizieren irgendwo? Oder ist es eine Rebsorte, die eine gewisse Kommerzialität dann irgendwo lebt? Oder kann die Individualität? Hm. Oder wird es in dem Wein gelebt? Oder?
Ich meine, es gibt ja ein paar Produzenten ne, da unten am Gardasee, die durchaus Beachtliches herausholen. Hm. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt kein Riesenliebhaber von Trebbiano. Ne? Also, aber es gibt da doch ein paar einzelne Beispiele, die zeigen, okay, die Rebsorte kann wesentlich mehr, als sie in den meisten Weinen zeigt. Unabhängig davon bin ich jetzt nicht restlos überzeugt, dass es wirklich eine ganz große Rebsorte ist. Also da fehlt mir zumindest der Beruf. Ne? Also dass jetzt eine Rebsorte ist, die sowohl im italienischen Kontext als auch international eben zu Rebsorten, was weiß ich, eben wie Chardonnay, Riesling, Sauvignon, ob sie in diesem Reigen mitspielen kann, ja, sehe ich eher noch ein bisschen zweifelhaft. Ne? Ja, aber gefällt mir wirklich gut. Also.
Gab es für dich mal ein Vorbild? Also gab es jemand, der dich geprägt hat oder dich begeistert hat?
So richtig fällt mir niemand ein.
Alles autodidaktisch irgendwie Eigeninitiativ gelernt und
Das ist wirklich eigener Antrieb eigentlich gewesen.
Ja.
Großartig. Ich meine, es gibt schon klar immer wieder Leute, die man begegnet hat und die einen faszinieren und wo man sich Dinge mitnimmt. Aber jetzt so eine Figur irgendwie, die über allem schwebt. Nee.
Sammelst du selber Wein außerhalb des Weinladens? Also hast du da. Ach, leider ja. Also klar, für den Laden kauft man natürlich Wein, da bleibt auch mal eine Flasche über, aber sonst hast du auch die Leidenschaft, wo du sagst,
naja,
schon Keller und
großen Weinkeller, ja.
Zum späteren Konsum oder auch aus wirtschaftlichen Gründen?
Naja, ehrlich gesagt, eigentlich ist das, was im Keller liegt, soll irgendwann getrunken werden.
Ja.
Ich hoffe, das schaffe ich auch. Ne?
Das ist manchmal das Risiko dabei, dass man den nicht die Kontrolle oder den Überblick, aber dass man in eine Phase kommt, wenn man ja ständig probiert, wo man dann irgendwann nicht mehr daherkommt? Oder besteht das Risiko eigentlich nicht, wenn man es gezielt und einigermaßen smart angeht?
Also ehrlich gesagt, ich trinke ja auch relativ viel alte Weine und dann sieht man eigentlich, dass viele Weine wirklich auch ein super Potenzial haben. Und da mache ich mir jetzt bei den Dingen, die ich im Keller liegen habe, keine Gedanken.
Gab es da bei dir auch keine Veränderungen im Geschmacksverhalten, wo du sagst, das habe ich vor 10 Jahren gekauft und heute trinke ich sowas nicht mehr?
Ja,
oder passiert sowas schon? Oder
ja, das passiert schon. Also ich habe über viele Jahre eben viel Bordeaux gekauft. Ne? Mittlerweile trinke ich kaum noch Bordeaux. Also das sieht man auch in der Präferenz einfach dessen, die sich verschoben hat. Ne? Also vielleicht habe ich für meine eigenen Dinge ein bisschen zu viel Bordeaux, ein bisschen zu viel Riesling im Keller. Ne? Also weil da haben sich schon noch Präferenzen verschoben einfach. Ne?
Hört man oft, ist sowas sinnbildlich für die traditionelle Trinkerkarriere oder?
Kann ich nicht beurteilen.
Kann man nicht, ne? Aber es hört man relativ oft, also dass viele sagen, eigentlich habe ich zu viel Riesling, oftmals GGs im Keller oder?
Okay.
Worauf bist du dann gegangen? Burgunder oder Rhone oder ist es Portugal oder gibt es eine Region, die du sowieso für unterschätzt hältst?
Ja, also klar, Burgund mag ich sehr. Und das in beiden Farben. Ne? Für mich eine absolute Präferenz. Das bezieht aber mittlerweile auch Deutschland ein. Ich mag also wirklich das alles, was in den letzten Jahren an Spätburgunder produziert wurde von den Top-Leuten. Ne? Also das kaufe ich und das kommt auch in meinen privaten Keller einfach. Ne? Das finde ich fantastisch. Genauso auch die guten Chardonnays aus Deutschland. Also insofern ist das jetzt gar nicht nur geklammert an Burgund eben um diese Rebsorten, sondern überall, wo gute Pinots und Chardonnays produziert werden, das mag ich. Ne? Piemont mag ich sehr, Barolo. Ne? Mhm. Ist auch da eine Rebsorte, eine Leidenschaft, die in den letzten Jahren gewachsen ist einfach. Ne? Auch indem ich tiefer in das Thema eingestiegen bin. Gesprittete Weine mag ich schon immer. Ich habe ein Faible für alles, was gesprittet ist. Also egal, ob das eben Port ist, ob das Sherry ist, Madeira, ne? Banyus, also ja, das sind so Präferenzen. Und dann, sage ich mal, als Land habe ich momentan eine sehr starke Präferenz für Spanien. Ne? Also ich finde es einfach irre, was da passiert. Also das begeistert
die mich. Die Major-Gebiete ja. Oder eher die unbekannteren 30 anderen, die keiner...
Ja, und vor allen Dingen Spanien weiß eben.
Ja.
Ne? Also ja. Galicien ist für mich ein absoluter Spot. Ne? Also das mag ich sehr, trinke ich sehr viel. Tatsächlich im Alltag, glaube ich, sind weiße Spanier so das, was ich am meisten momentan trinke. Ne?
Welche Stilistik dann? Also dann auch in diese sehr natürlich getriebene Richtung oder
nee,
Individualitäten Rebsorten oder also.
Also einer meiner Lieblingsweine zum Beispiel momentan, ne? Ich meine, das variiert immer und ist jetzt auch nicht festgenagelt für alle Zeiten, aber ist zum Beispiel ein Wein von einem Klassiker eigentlich, ne? Große Ikone im Ribeiro, Luis Ancho Rodriguez, ne? Hm. Die Weine liebe ich einfach, ne? Also und das ist eher eine klassische Prägung mit alten Rebsorten im Mischsatz angepflanzt, aber da ist jetzt nichts hip irgendwie und schreiend. Ne? Also das sind wirklich sehr, sehr ruhige, ausgewogene Weine. Ne? Sowas liebe ich, aber eben wirklich mit so viel Tiefsinn, mit so viel Spannung. Ne? Und da gibt es eine ganze Menge eben in Galicien und dann quer über Spanien hinweg. Wir sitzen ja gerade hier unter dem Bild von der Vegetation. Torres, ne, La Palma, das mag ich sehr. Das ist zwar dann ein ganz anderes Spektrum, eher eben dann ein bisschen früh gegangen, ne, das aber so ein bisschen eben dann diese, sag ich mal, Schroffheit der Insel auch widerspiegelt einfach, ne, faszinierende Insel, ja. Also, wie gesagt, das ist so momentan, steht bei mir ganz oben, ne.
Ist für dich Rosé ein Thema?
Klar.
Weil Rosé finde ich, oder hatte ich oftmals Überraschung, aus teilweise auch aus dem Piemont, aus dem Burgund, wo ich nie mit gerechnet hätte, auch im gereiften Zustand.
Das ist für mich definitiv ein Thema. Oder eben, was so auch in meiner Lieben in den letzten Jahren geworden ist, sind Rot-Weiß-Blends. Es gibt ja nach wie vor viele Regionen, wo wir noch eben intakte Mischsätze hat mit roten und weißen Rebsorten. Und das mag ich total. Ne? Das kannst du leicht gekühlt trinken. Ne? Du hast ein bisschen Rotwein-Feeling, dann trotzdem so das Belebende der weißen Sorten. Ne? Also
finde ich teilweise total unterschätzt. Eben auch gereift. Ja. Wenn man mal ein Rosé 15, 20 Jahre mit Reife hat und dann teilweise in etwas exponierteren Gläsern mit der Möglichkeit, dass die Weine sich entfalten, langsam genossen, mit einer schönen Speise in der Kombination, ist das teilweise eine Offenbarung.
Und absolut, das sehe ich genauso, absolut mega. Ne? Also ich bin jemand, der, wir hatten ja vor uns so das Thema Essen, Kombination Essen und Wein, also wenn es so ein bisschen die Überschrift gibt über allem, dann ist es, dass ich einfach Frische suche. Ne? Also um einfach natürlich, auch gerade wenn es ein langer Abend ist, eben nie irgendwann feuertot umzufallen, sondern ich brauche halt immer irgendwo ein Energieelement, brauche Frische, brauche wirklich einen gewissen Speed irgendwo. Ne? Und ich finde eben, solche Weine können das hervorragend eben vermitteln. Ne? Also,
hattest du mal ein schönstes und schreckliches Sommelier-Erlebnis?
Ein schreckliches Sommelier-Erlebnis? Ein schreckliches Sommelier-Erlebnis. Die verdrängt man ja dann meistens. Ah, glaube ich schon einige, ne? In Frankreich auch. Da gab es schon früher ein paar ganz hochnäsige Typen. Na ja,
ist dann schon die Persönlichkeit der Leute, die dann es nicht vermögen, dir einen schönen Abend zu bereiten, aufgrund dessen, weil sie sich selber im Weg stehen.
Naja, also
schade.
Gab schon ein paar, ja.
Also jetzt, vergessen, dass sie Dienstleister sind.
Naja, jetzt nie so ultra krass irgendwie, dass man jetzt sagt, okay, ich habe dann irgendwie eine Woche gebraucht, mich davon zu erholen, sowas. Nee, aber einfach, wo man rausgeht und sagt,
das war menschlich nichts.
Genau.
Schade.
Gibt's nicht.
Ja. Und schönstes?
Wie gesagt, Steirer Eck,
ne? Ja.
Hat man ja schon, ne? Und gibt's. ist wirklich eine Menge mehr. Ne? Also ich meine, ich gehe in Deutschland natürlich relativ wenig essen, einfach weil ich viel international unterwegs bin. Ne? Ja. Das sind dann halt wirklich irgendwie eher internationale Namen. Ne? Ja, zum Beispiel auch total toll, war Anfang Januar mit ein paar Freunden essen gewesen bei Johannes Nuding in Hall. Auch jetzt 2 Sterne bekommen. Ne? Und die Frau von ihm, ne? Sie ist Restaurantleiterin und Sommelierin einer Person. Ne? Tolles Erlebnis einfach. Ne? Hm. Muss ich sagen, das ist so ein kürzliches Erlebnis, die mich total begeistert hat in ihrer, ja, auch nie Borniertheit eben, ne? Sondern sehr offen einfach, sehr beflissen, immer da, trotzdem sich nie in den Vordergrund zu drängen. Ne? Also wirklich immer irgendwie so perfekt, je nach Situation zu spielen, ne? Also mache ich es ein bisschen fester, den Zügel, oder lasse ich es jetzt wieder ein bisschen los. Ne? Also,
Die letzte Frage, Ziele, Wünsche für dich selber, für die Weinwelt, für alle, die du konkret entweder planst, angehst oder von träumst?
Ja, für die Weinwelt, ne? Also Wünsche, klar, dass wir einfach relativ schnell die Kurve kriegen, ne? Und in allen Dingen ist so jeder, wie er sich selber in dem Ausschnitt befindet, das Ganze irgendwie, ja, positiv für sich gestaltet, ne? Also das, wie gesagt, mir macht das schon so ein bisschen Sorge irgendwie, also ohne jetzt zu pessimistisch zu sein. Auf der anderen Seite, ich hatte es ja vor uns gesagt, jede schwierige Situation bietet halt die Chance irgendwo, ne? Also ich bin jemand, der da eher nach vorne schaut und die Chancen sieht, ne? Und ich hoffe, dass eben jeder es schafft, seine Chance da zu sehen, sich entsprechend zu positionieren und weil ich glaube, das siehst du ähnlich. Ne? Wir sind schon irgendwie in der Weinwelt so ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft. Vielleicht unterscheidet unsere Branche das auch von anderen Branchen irgendwo. Ne? Also ich finde, es ist schon eine Welt, die noch einen Tick mehr Wärme hat irgendwo, einen Tick mehr Emotionalität. Und schon deswegen wünscht man irgendwo jemand einfach den Erfolg, ne? Dass er eben Teil dessen ist. Ne?
Klare, definierte Aussagen. Eine fokussierte Betrachtungsweise und dazwischen schwebt so viel Weinliebe. Jedem, der Wein mag und der Weinkultur erleben möchte, muss ich einen Besuch in Herder 10 Jannik Schumanns Weinbar in Freiberg empfehlen. Denn dort merkt man, dass Jannik Schaffen und Sein eigentlich ein Gesamtkonzept ist. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und ein großes Dankeschön an euch. Fürs Zuhören, fürs Begleiten, fürs Kommentieren und sehr gerne, da würde ich mich sehr drüber freuen, fürs Bewerten. Fürs Teilen, fürs Empfehlen. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste seid, dass ihr unsere Begleiter seid. Und apropos Begleiter, auch ein großes Dankeschön an unseren Begleiter der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung. Dank ihnen freue ich mich auf den kommenden Freitag, auf den kommenden Gast, denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und in der nächsten Woche reisen wir nicht nur gedanklich nach Deidesheim, reisen in die Pfalz, reisen in den Ketschauer Hof, reisen zu Stefan Nitsche.
Jannik habe ich vor über 20 Jahren kennengelernt, damals in Geisenheim, als wir gemeinsam in 2002 den Weinakademiker gemeinsam gemacht hatten. Ich heiße Guido Walter, bin Weinhändler in München, habe einen Weinhandel, der heißt Walter und Sohn, den habe ich 2005 gegründet gehabt, als ich Vater von Justus wurde. Und nebenbei produziere ich noch Schaumweine mit Jürgen Hoffmann gemeinsam im nördlichen Rheinhessen. Die heißen Fritz Müller. Und jetzt demnächst kommt noch ein Cremant raus, der Perlinger heißt. Jannik habe ich damals kennengelernt, als wir gemeinsam einige Klassen besucht hatten in Geisenheim. Und irgendwie haben wir gemerkt, dass wir like-minded sind und uns irgendwie weinmäßig sehr gut verstehen. Damals war schon seine Begeisterung für den Wein ansteckend für andere. Und auch fiel schon auf, dass er wahnsinnig präzise und genau verkostet und die Sache sehr ernst genommen hat und immer das Beste rausholen wollte. Er hat auch die Ausbildung damit Auszeichnung, glaube ich, als einer der wenigen bestanden. Kurz danach hat er in Lichtenwalde sein erstes Lokal aufgemacht und ist die Gastro eingestiegen. Und ich hatte mich damals schon entschlossen, den Master auf Weinkurs in London zu beginnen. Und da ist Jannik dann dazu gestoßen, nachdem er eben sein Lokal in Lichtenwalde aufgemacht hat. Und in der Zeit, diese Ausbildung dauert ja einige Jahre, sind wir eigentlich gemeinsam quer durch die Weinwelt gereist und haben versucht, die meisten Regionen zu besuchen. Und da ist eigentlich auch immer wieder aufgefallen, wie gewissenhaft er in das Thema eintaucht. Und wenn er die Reisen vorbereitet hat, hat es eigentlich immer minutiös geklappt. Jannik fährt gern Auto, ich war immer der lockere Beifahrer, konnte aus dem Fenster schauen. Und Jannik hat mich eigentlich von einem Platz zum nächsten gebracht und hatte die Touren immer perfekt organisiert. Eine Anekdote, die mir noch einfällt in dem Zusammenhang, war auch bei dem Master of Wine, den er ja abgeschlossen hat. Ich selbst bin dann am Schluss bei der letzten Prüfung gescheitert. Da ist mir aufgefallen, dass er eine Energie hatte und eine Genauigkeit, denn bei diesen Prüfungen muss man immer sehr unter Zeitdruck die Prüfungen ablegen. Und Jannik hat dann einen Schreibmaschinenkurs belegt. Und das Spannende ist, er wollte eigentlich genauer schreiben. Seine Handschrift war nicht so leserlich. Und dann hat der Schreibmaschine sich selbst beigebracht. Und das hat in der Prüfung auch perfekt funktioniert. Und am Schluss sagte er mir, er hat mir die Anzahl der Anschläge gesagt gehabt. Also er hätte durchaus auch eine Chefsekretärin werden können, weil er in der Ausbildung gelernt hatte, so schnell Schreibmaschine zu schreiben, damit er die Prüfung gut machen kann. Also diese ganze MW-Reise könnte man sagen, die schafft eigentlich nur jemand wie Jannik, der so ein positiver Maniac in Sachen Wein ist. In den ganzen Weinreisen, die wir gemeinsam unternommen haben in den letzten 20 Jahren, habe ich auch gemerkt, dass Jannik der perfekte Sparringspartner zum Thema Wein für mich ist. Ich kann mit ihm die Sachen perfekt und wunderbar ausdiskutieren. Er hat eine Meinung, die er logisch begründet, einen selbst dann fordert, dass man sich genau mit der Sache auseinandersetzt. Wir saßen mal zusammen in Österreich und haben lange diskutiert, wie man denn jetzt von Welig, war das glaube ich damals, ein Chardonnay, wie man den irgendwie verorten könnte, wenn man den in einer Blindprobe hätte. Das hat uns sicher einen ganzen Abend gekostet, dass wir immer wieder versucht haben, eine Argumentation zu finden, wie es denn möglich sei, in der Blindverkostung einen Chardonnay vom Neusiedler See, der im Holz ausgebaut ist, zu beschreiben und auch dort zu verorten, also in Sense of Place zu begründen. Jannik ist auch nicht ohne seine Frau Diana zu beschreiben, denn Diana gehört genauso zum Jannik. Sie hat ihn wahnsinnig unterstützt in seiner Zeit der Ausbildung. Sie arbeitet bei ihm mit in seiner Herder 10, die ja jetzt ein Hotspot geworden ist in Freiburg. Und die schafft es mit ihrer Energie und Freundlichkeit, gemeinsam mit Jannik einen wunderbaren Weinerlebnisgarten in Freiberg zu schaffen. Jetzt ist es so, dass Jannik sich immer weiter mit Wein beschäftigt, sich auseinandersetzt. Er hält Masterclasses. Seit Jahren machen wir jährlich eine Burgund Masterclass, die von Jannik moderiert ist. Da kommen die Leute aus Österreich angefahren, um Platz zu bekommen und einfach um das Thema zu vertiefen, was man sich sonst alleine eigentlich nicht leisten könnte. Dann werden die Flaschen geteilt, man probiert zusammen, alles wird moderiert von ihm. Das Gleiche hat er jetzt mit Georgien gemacht, mit Südosteuropa. Das ist sein neues Steckenpferd. Also er spezialisiert sich sehr stark auf Südosteuropa und findet da Dinge, die normalerweise nicht am Markt offensichtlich sind. Also da ist in keinster Weise irgendwie die Energie abgerissen. Er bleibt weiter am Ball und sucht sich immer wieder neue Themen. Eine Sache, die finde ich auch noch sehr interessant beim Jannik, Wein begeistert ihn, Musik verzaubert ihn. Jannik ist ein wahnsinniger Musikfreund und wir sind quer durchs Land gefahren. Wir hatten einmal eine Weinreise gemacht, ich bin von München gestartet, wir haben uns irgendwo getroffen, ich bin eingestiegen und wir sind nach Galizien gefahren mit dem Auto und innerhalb von einer Woche haben wir 6000 Kilometer aufs Auto gefahren und jeden Tag 2 bis 3 Weingartenbesuche. Und das war immer früher Start und Jannik liebt Musik und es geht von Rammstein angefangen über ganz viele andere Gruppen. Also saßen wir immer im Auto und haben laut Rammstein gehört und sind von einem Weingut zum nächsten gefahren. Das muss man aushalten können. Aber was natürlich auch das Schöne ist, ja, der letztes Jahr in München auch das Adele-Konzert begleitet mit Wein. Also da war es dann ein bisschen smoother, also durfte ich dann öfters mal Adele hören, wenn ich mit ihm kürzlich im Auto saß.